Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist noch einmal euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30 mit der großen Bundesliga-Abschlussfolge dieser Saison. Wie bereits aus den letzten Jahren bekannt, gibt es heute die große Saisonanalyse zu allen 18 Teams. Und nach der Zeugnisvergabe nehmen wir uns doch mal den WM-Kader von Julian Nagelsmann vor. Und beim großen Finale dürfen natürlich auch die Hauptprotagonisten nicht fehlen. Daher begrüße ich Fabi und Sören. Grüß euch Jungs, hallo.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen, diesmal aus Dänemark auf dem Weg nach Hause. Also falls es mal ein bisschen Tonschwierigkeiten gibt, bitte Verständnis aufbringen. Sorry dafür.
Das werden wir auch machen. Wir sind doch froh, dass du mit dabei bist, Fabi. Eine lange Saison liegt hinter uns. Das eine oder andere ist mit Sicherheit noch im Hinterkopf verankert und hängen geblieben. Und wie bereits aus den letzten Jahren bekannt, werden wir jetzt mal die Tabelle so von unten nach oben durchgehen. Zu dem einen oder anderen Team wird es wahrscheinlich mehr zu besprechen geben, zu dem anderen weniger. Welche Spieler so hervorgestochen sind, was so negativ aufgefallen ist. Wir schauen mal, wo sie uns so hier die Folge hintreibt. Und lasst uns einfach mal starten mit dem Tabellen-18. Sören. Der FC St. Pauli, das verflixte zweite Jahr, hat den Kiez-Club erwischt und der muss wieder den Weg in die zweite Liga antreten.
Ja, und das wäre, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, absolut vermeidbar gewesen, wenn man so die letzten Spieltage nimmt. St. Pauli hat es ja gefühlt immer in der eigenen Hand gehabt, mit ein paar Siegen, gerade dann auch zum Schluss gegen Gegner, wo man sagt, okay, da kannst du eigentlich gewinnen oder musst du dann auch gewinnen. Das hat es dann eben nicht gereicht. Es war mehr drin, glaube ich, auch in dieser Saison, also der Klassenerhalt, zumindest auch Platz 16, wäre definitiv drin gewesen. Aber wenn man sich dann die Statistiken anschaut, gerade was mal wieder die Offensive betrifft, da hat St. Pauli dann scheinbar auch nicht dazu gelernt aus der letzten Saison, dass man eben auch Tore schießen muss, dass man vielleicht auch mal Geld in einen vernünftigen Stürmer investiert. Und dann zahlst du am Ende die Quittung, steigst sogar als Tabellen-18. Ab. Und nochmal, ich glaube, wenn man die Saison so Revue passieren lässt, der Abstieg wäre vermeidbar gewesen.
Okay, Fabi, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also für mich, Pauli, hat man, glaube ich, vor der Saisonprognose auch gesagt, mit Heidenheim zusammen eigentlich so mit die beiden Mannschaften, wo mit zu rechnen war, dass es schwer haben und dass sie runtergehen.
Ja, gebe ich dir recht. Also wenn ich eine Schulnote geben müsste, bin ich irgendwo zwischen 5 und 6. Ich möchte es auch begründen. Weil ich glaube, der FC St. Pauli eine ziemlich komfortable Situation oder Tabellenkonstellation auch hatte. Eigentlich zu jedem Zeitpunkt, muss man ganz ehrlich sagen. Lange Zeit war man weit über dem Strich. Dann hat man, glaube ich, zum Ende hin wirklich 4, 5 oder 6 Matchbälle gehabt gegen Gegner, die eigentlich vermeintlich innerhalb deiner Kragenweite gelegen waren. Und warum es dann für mich wirklich schulnotenmäßig so schlecht ist, weil ich sie dann eben auch ins Verhältnis mit einem ersten FC Heidenheim setze, die für mich einfach dann im Gesamten den besseren Eindruck dann am Ende gemacht haben. Gut, hat zwar weniger geholfen in dem Sinne, dass sie auch runter müssen, aber ich fand einfach St. Pauli auch offensiv eine Enttäuschung sondersgleichen. Auch, ich glaube, nur 28 erzielte Tore oder wie viel waren es?
28.
Ja, dann ist es einfach zu wenig.
29.
Dann ist es einfach in Summe viel, viel zu wenig, weil ich glaube, wie gesagt, viele Matchbälle waren vorhanden. Heimspiele vor allem auch in der Situation, da musst du auch mal in der Lage sein, 1 zu gewinnen. Und deswegen, eher mangelhaft.
Mhm. Ich würde damit einer 4 minus eigentlich auch mitgehen, zum Verhängnis geworden, die Defensive eigentlich, die letztes Jahr ja noch gereicht hat, um in der Liga drin zu bleiben. Letztes Jahr nur die 41 Gegentore, wo der ein oder andere Punkt da mehr bei rausgesprungen ist und dann natürlich so ganz schlimme Serien ab dem 4. Spieltag bis zum 12., wo du 9 Spiele hattest, 8, 9 Spiele, wo du gar keinen Punkt geholt hast. Ja, kannst du dir eigentlich dann auch nicht erlauben. Ne? Eigentlich auch wirklich davon profitiert, dass die ganzen Teams im unteren Bereich sehr schlecht gepunktet haben, dass überhaupt noch so lange Resthoffnung bestand, würde ich sagen. Ne? Resthoffnung, Sören, bestand deine Schulnote, Sören, bei Pauli?
Auch eine 6.
Eine 6 sogar? Okay, gut, dann kommen wir zu der Mannschaft, der wir am letzten Spieltag eigentlich alle noch so ein bisschen die Daumen gedrückt hatten. Der erste FC Heidenheim tritt nach 3 Jahren wieder den Weg in die Zweitliga an, verabschiedet sich aber wirklich mit erhobenen Hauptes, kann man sagen.
Ja, und das unterscheidet dann eben auch deutlich, glaube ich, vom FC St. Pauli. Klar, wenn man sportlich nimmt, hast die Liga nicht gehalten, da muss man vielleicht über eine 5 oder 6 sprechen, aber wenn du so das Drumherum, das hat Fabio auch angerissen, die Außendarstellung, Kommunikation, dann ist es eher, was das betrifft, glaube ich, eine 2, weil du einfach eine gewisse Ruhe hast, auch nach dem Abstieg hast du, glaube ich, schon auch das Gefühl, zumindest als neutraler Beobachter, dass dort alles weiter fest steht, quasi nicht zusammenbricht. Fokus liegt da sicherlich auch, wenn es dann wirklich auch die letzte Saison für Frank Schmidt wird, dass man in der zweiten Liga erstmal eine gute, stabile Saison spielt und vielleicht gar nicht so sehr den Wiederaufstieg direkt in Angriff nimmt. Aber ich glaube, das war ein Riesenabenteuer für die Heidenheimer. Auch da muss man sagen, sie hatten es am letzten Spieltag dann auch nochmal in der Hand. Und dann hat man gesehen, dass es dann eben auch qualitativ, da haben wir jetzt die letzten Wochen viel drüber geredet, dann auch nicht reicht. Und dementsprechend war es eine gute Stippvisite für Heidenheim, die dann auch ein bisschen länger gedauert hat, als man das überhaupt dachte. Die Reise auch nach Europa, da hat man sicherlich auch nicht mit gerechnet. Aber ich glaube, jetzt zweite Liga, jetzt ist es das, was man, glaube ich, auch in Heidenheim selbst erwartet.
Also was die Möglichkeiten angeht und was sie draus gemacht haben. Ja, nicht alle Transfers und Laien haben so wirklich eingeschlagen wie noch die Jahre davor. Ich gehe da trotzdem mit einer 4, auch wenn sie jetzt absteigen. In Erinnerung bleibt mit Sicherheit, du hast es angesprochen, der Ausflug in den Europapokal, das Heimspiel gegen den FC Chelsea auch noch, was sie 0-2 verloren hatten. Ja, aber alles in allem hast du unter anderem mal 16 Spiele, wo du nur 5 von 48 Punkten geholt hast. Ja, sorry, da kannst du dann halt auch nicht unterm Strich wirklich mehr dran verlangen. Ne? Fabi?
Ja, also ich glaube halt einfach, eine bessere Schulnote als eine 4 kann man nicht geben, wenn man am Ende mit 26 Punkten, glaube ich, absteigt. Trotzdem, und ich habe das die letzten Wochen immer schon wieder gesagt, was ich den Heidenheimern am allerhöchsten anrechne, ist, wie man sich verkauft hat. Weil ich kann mich auch kaum an einen Spiel erinnern, wo die Heidenheimer wirklich unter die Räder gekommen sind. Hier wie ein klassischer Tabellen-18er, der sie ja eigentlich auch lange waren, über das ganze Jahr hinweg. Da muss man schon wirklich auch sagen, es war immer sehr, sehr kompetitiv in einer gewissen Hinsicht. Man hat bis zum Ende gekämpft, aber, und das ist dann auch so, wenn man dann die Kirche im Dorf lässt und auch wirklich bei der Wahrheit bleibt, muss man sagen, hat es einfach qualitativ nicht für die Bundesliga gereicht. So ja, kann man es, glaube ich, für mich zumindest zusammenfassen.
Ja. Gut, und jetzt heißt es 6 nicht versetzt und am besten auch noch von der Schule geworfen, der VfL Wolfsburg. Wer hätte das gedacht, wer mit so einem Kader wirklich noch absteigt? Ja, blankes Versagen auf allen Ebenen kann man, glaube ich, festhalten sollen.
Ja, und dahinter kann man ein paar Ausrufezeichen setzen. Ich glaube, das ist mit dem Abstieg jetzt, also davon konntest du zu keinem Zeitpunkt eigentlich während der Saison ausgehen. Jetzt auch in der Relegation hat man ja schon gedacht, okay, dann setzen sie sich halt dadurch. Aber spätestens dann nach dem Hinspiel hast du schon gesehen, dass sie sich schwer tun. Auch gegen eine Mannschaft wie Paderborn, klar, die kämpft, die alles raushaut. Klar, im Rückspiel, wenn wir da kurz drauf eingehen, dann hast du natürlich das Pech gehabt, dass du dir relativ früh die gelb-rote Karte abholst und dann in Unterzahl spielen musst. Ja, und dann war es ein Ritt auf Messerschneide und im Endeffekt bist du jetzt abgestiegen. Mit dem Kaderwert, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, so ein wertvoller Kader, der absteigt. Das ist die Quittung, glaube ich, die man bekommt für die letzten Jahre, wo man einfach auch nicht, wo man es nicht geschafft hat, einen Kader zusammenzustellen, der ja eine Identität hat, der für etwas steht. Du hast auch in dieser Saison viele, viele gute Einzelspieler, ein zusammengekaufter Haufen, der, klar, wenn man die Einzelspieler durchgeht, Qualität hat, aber nie zu einer Mannschaft wurde. Du hattest eine Dänenfraktion, du hast mal einen Brasilianer, du hast mal einen Franzosen da drin, irgendwo drin dann Maxi Arnold, der versucht hat, den Laden zusammenzuhalten und krachend gescheitert ist, dann bei der Relegation auch gar nicht mitwirken konnte. Also, man kann nur hoffen, dass in der zweiten Liga jetzt irgendwie Neuaufbau funktioniert. Spannend finde ich dann auch noch, dass man wirklich Dieter Hecking jetzt wirklich das Vertrauen ausspricht, ihn mit ihm sogar als Sportgeschäftsführer in die neue Saison geht, spricht, also eben mit dem Trainer, der abgestiegen ist, ihm jetzt sogar mehr Verantwortung zu geben, den Wiederaufstieg zu schaffen. Also das ist auch eine sehr interessante Entscheidung. Also da setzt man dann doch nicht auf einen radikalen Neuanfang. Aber man kann auch, ich meine, das muss man ja auch sagen, wenn man die Wolfsburger Fans nimmt, das ist ja auch eine Arbeiterstadt. Viele haben da, so muss man ja auch nicht, so muss man das ja auch sagen, außer VW gibt es da nicht viel. Und dann ist der Fußball die einzige Möglichkeit, glaube ich, auch mal ein bisschen abzuschalten, und dass man dann jetzt wirklich in der zweiten Liga ist, ist schon brutal. Ja, das muss man wirklich sagen, und man kann nur hoffen, dass es dem VfL dann auch in der nächsten Saison, ja, den Fans dann auch ein bisschen besser geht, dass man wieder eine Mannschaft hat, mit der man sich auch identifizieren kann, und vielleicht ist der Abstieg dann, ja, das Beste, was passieren kann.
Okay, gut. Kadereinschnitt, was den Wert angeht, mal eben jetzt von etwas über 60 Millionen, war der sechstteuerste Bundesliga-Etat dieser Saison, jetzt runter auf 40 gekürzt, damit natürlich immer noch ja, weit vor allen anderen in der zweiten Liga. Da geht, glaube ich, nichts um den Aufstieg nächstes Jahr. Werden sich wahrscheinlich auch einige Zweitligisten enorm ärgern, dass Wolfsburg runtergegangen ist, da dann quasi nur noch der zweite Platz, um den es geht. Fabi, aber alles in allem, drei Trainer, zwei Sportdirektoren, ein Geschäftsführer und eine Mannschaft, die ja zusammengewürfelt wurde. Kein Trainer hat es geschafft, die zusammenzubringen. Ja, und dann ist es nach 29 Jahren halt mal an der Zeit, dass so einen großen, in Anführungsstrichen, großen Verein trifft.
Genau, also es war einer der am meisten vermeidbaren Abstiege, glaube ich, die es jemals in der Bundesliga-Geschichte gegeben hat. Selbst dann eben auch, wenn man bedenkt, dass in der Relegation eigentlich auch klare Verhältnisse hätten herrschen müssen mit der Mannschaft, wenn man sich da guckt, wer alles auf dem Platz stand. Natürlich ist es dann in der gewissen Hinsicht, passt dann zur Saison, wie man dann in dem ja, Rückspiel der Relegation dann tatsächlich in der Form die Bundesliga verschenkt. Das ist schon sehr abenteuerlich. Und ja, was mich eben auch wundert, ist, dass es mit Dieter Hecking weitergeht. Für mich hat er irgendwo seinen Glanz oder seinen Ruf ein bisschen, ja, schon auch eingebüßt beim VfL Bochum, jetzt in Wolfsburg. Und ich sage immer wieder, wenn du in 10 Wochen eine Mannschaft wie Wolfsburg nicht mehr auf die Spur bringst, dann hast du eigentlich den Ruf Feuerwehrmann, glaube ich, auch nicht mehr verdient. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber ja, und ihm dann jetzt das Vertrauen zu schenken, das ist schon auch sehr abenteuerlich. Und von daher bin ich dann aber auch einer derjenigen, die sagen kann, okay, man kann dann auch.
Ja, und dann haben wir verloren.
In Dänemark verloren.
Auf den Start von Dänemark verloren. Gut.
Habt ihr mich verloren in Dänemark?
Wir haben dich in Dänemark ganz kurz mal verloren. Von der
Also ich war bei der Dänen-Fraktion und habe Eriksen nochmal um Rat gebeten.
Okay.
Ich sage, man muss dann halt einfach sagen, dass es dann am Ende zwar der am meisten abwendbare Abstieg hätte sein müssen, aber gleichzeitig muss man dann aufgrund der Saison auch sagen, der wohl mitverdienteste Abstieg, den es dann auch so gegeben hat in der Bundesliga.
Ja, das einzig Positive, was man sagen kann, ist dann, dass zumindest die meisten Spieler noch Verträge für die zweite Liga haben und dass dadurch dann wahrscheinlich die ein oder andere Million durch Ablösen noch eingespielt werden kann. Aber alles in allem natürlich mega enttäuschend. So, dann lass uns weitermachen mit dem SV Werder Bremen, Sören. Ja, Projekt Neustart unter Horst Steffen. Es war eine enorme Euphorie rund um den Osterdeich am Anfang der Saison, ja, die schnell, ja, gewichen war. Und am Ende mit dann Daniel Thun als Nachfolger im Laufe der Saison von Horst Steffen haben die Bremer, ja, sind mit zwei blauen Augen nochmal davon gekommen.
Ja, das muss man so sagen. Ich glaube, wenn du hier so dich so ein bisschen umhörst, sprechen einige sogar von einer recht erfolgreichen Saison, weil du halt den Klassenerhalt nach den ganzen Themen geschafft hast. Okay, man kann das so sehen. Ich würde es aber auch schon ein bisschen negativer machen, weil du halt relativ schnell das Vertrauen dann an Horst Steffens verloren hast. Dann auf deine Tune gesetzt hast, okay, hatte dann diesen kleinen Lauf, der dich dann eventuell dann auch wirklich in der Klasse gehalten hat, weil die letzten Spiele ja auch eher punktlos waren von Werder Bremen. Und Ja, ich glaube, man muss schon eine 4 minus ausstellen, klar, weil das Positive ist, okay, du hast die Klasse gehalten, aber es die viele Themen gab, die nicht funktioniert haben. Also wenn man ein paar Spieler nennt, zum Beispiel ein Transfer von Victor Boniface, null funktioniert. Klar, Wöber, der war lange verletzt, hast du dann vielleicht auch nicht den Einfluss drauf. Aber wenn man jetzt natürlich liest, welche Spieler dann eben auch kommen sollen, dass man wirklich auch ein bisschen mehr macht im Kader, dann kann man vielleicht ein bisschen positiv in die neue Saison schauen. Ich glaube, das einzig Positive aus Werder-Sicht ist dann halt, dass die Saison vorbei ist, dass man einen neuen Anlauf nimmt. Und dann muss es aber auch, und das würde ich schon dann auch als Voraussetzung nehmen, dass du in der nächsten Saison frühzeitig dann auch den Klassenerhalt schaffst und auch besseren Fußball spielst.
Ja, das stimmt. Ja, es spielt natürlich jetzt mit hinein. Die Bremer können auf dem Transfermarkt was machen durch den Verkauf von Mio Backhaus nach Freiburg für knapp 15 Millionen. Da ist natürlich ja, einiges möglich, was den Transfermarkt angeht. Natürlich muss was im Sturm gemacht werden. Insgesamt nur 9 Stürmertore aufgeteilt auf 5 Spieler. Ist natürlich extrem wenig. Und ja, alles in allem. Ja, mal 13 Spiele, wo du nur 4 von 39 Punkten geholt hast. Auch eine ganz, ganz schlimme Serie, was das angeht. Und was können wir noch festhalten? Ja, die Hauptschuld, Fabi. Kaderzusammenstellung am Anfang der Saison.
Ja, mit Sicherheit. Und man muss halt natürlich auch sagen, du hast jetzt eben gesagt, dass sie ein paar Mittel mehr haben zur Verfügung. Ich glaube, das Gehaltsbudget von Boniface könnte vielleicht auch noch ein kleiner Faktor werden, beziehungsweise ein bisschen was freimachen. Aber ich möchte vielleicht noch eine Sache zum Sören hinzufügen. Ich glaube, der größte Gewinn oder das Positivste eigentlich an der Saison von Bremen war, glaube ich, dass sie mit Daniel Thun jetzt einen Trainer haben, der nun mal aus dem Pool, in den Werder Bremen fischen kann, glaube ich, schon ein ganz, ganz guter Fang sein wird für die Zukunft. Der bringt eine gewisse Ruhe mit sich. Ich glaube, er hat auch hier fußballtechnisch und Sachverstand. Das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Und von daher glaube ich, die beste Nachricht ist dann am Ende, dass sie Daniel Thun bekommen haben.
Ja, ist ja aus Düsseldorfer Zeit bekannt, ein Kumpeltyp, aber der auch ja, klare Vorstellungen hatte und auch dann ja, Probleme klipp und klar anspricht und da kein Blatt vor den Mund nimmt. Ne? Ja. Bitter natürlich der Abgang jetzt am Ende der Saison von Jens Day, der ja auch in dieser Saison wieder ja, das ein oder andere Mal gerettet hat und Punkte eingetütet hat. Positiv vielleicht noch der 3-1-Derby-Sieg gegen den HSV. Mit Sicherheit auch so auch für die Bremer Seele auch sehr gut und ja. Wird auf jeden Fall die Bremer nächstes Jahr auch zu einem Kandidatenkreis zählen, die dann auch wieder mit unten um den Abstieg spielen werden. Aber kommen wir dann ja in der neuen Folge, neuen Saison dann drauf zu sprechen. Lasst uns weitermachen mit den Kölnern, Fabi, die am Anfang der Saison wirklich ja, für die eine oder andere positive Überraschung gesorgt haben.
Ja, muss man aber auch dazu sagen, dass natürlich am Anfang so ein bisschen das Spielglück und vielleicht auch der Fußballgott in der einen oder anderen Situation pro Köln entschieden hat. Da lief vieles zusammen. Und das war eigentlich sozusagen die Saison der Kölner, weil danach war es im Grunde genommen eigentlich ein Stück weit vom Vorrat, den man sich angesammelt hat, ein Stück weit zu leben. Dann gab es einen Trainerwechsel, der nach wie vor für mich sehr fragwürdig war, weil dadurch nicht wirklich irgendwas besser geworden ist. Und ich glaube, die größte Hoffnung am Ende des Tages war, dann am Ende noch jemanden hervorzubringen, der dir die Kassen wieder voll macht mit Said El Maler. Wo ich aber trotz alledem davon überzeugt bin, dass dieser Markt, den sich Kessler mit roundabout 50 Millionen vorstellt, dass der einfach nicht gegeben sein wird. Und ich glaube, dass ja, irgendwo um die 30, maximal 35, ein Stück weit dafür sorgen wird, dass Kessler eine Bewährungsprobe im Sommer hat. Nämlich das Geld dann so in die Mannschaft zu investieren, dass du nächstes Jahr eben nicht in diesen Strudel gerätst. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht viel mehr zu den Kölnern zu sagen.
Notentechnisch, Fabi, als Aufsteiger?
4 minus.
4 minus. Oh,
Ja.
okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich bin bei den Kölnern, kann ich schon mal vorwegnehmen, bei einer 3.
Aber Tobi, 4 minus in dem Sinne natürlich auch, weil, und das darf man in der Gesamtabrechnung, oder zumindest ich habe es nicht vergessen, sehr, sehr stark davon profitiert hast, dass du beispielsweise in der Wolfsburger Mannschaft hattest, die jetzt final abgestiegen ist, und zwei andere Mannschaften mit nur 26 Punkten.
Ja.
In einer normalen Bundesliga-Saison, da können wir die Bremer übrigens dann auch noch gleich mit dazu nehmen, wenn wir wollen, aber wärst du ganz tief unten drin gesteckt.
Ja, stimmt schon. Am Ende war die Luft dann raus, hast du ja bei dem einen oder anderen Spiel, wo sie dann gerettet waren, auch gemerkt dann, ne? Gut, ja, zu Lukas Kwasniok, dem haben am Ende, glaube ich, auch die Argumente gefehlt, was das angeht. War ja, glaube ich, eine Serie von knapp, wie viel waren es? 2 Siege aus 18 Spielen irgendwie, wo ihm dann die Punkte wirklich gefehlt haben, konnte man nichts machen. Wirklich besser ist es dann eigentlich auch nicht geworden. Ja, was die Transfers angeht, hast du Kessler angesprochen, wurde zumindest schon mal jetzt bei Kaminski die Kaufoption gezogen. Ich glaube, war ein No-Brainer, musstest du machen. Somit der beste Kölner, mit natürlich ja, dem aufgehenden Stern Said Elmalla. Ich glaube schon, dass sie die 40 plus kriegen werden. Ich glaube, gestern, vorgestern, irgendein englischer Verein hatte da wohl schon die ersten Angebote vorbereitet. Also da werden die Kassen beim FC auf jeden Fall klingeln und dann gilt es halt, ja, die richtigen Schlüsse zu ziehen aus dieser Saison und dann den einen oder anderen Transfer dann einzutüten. Ne? Sören, bei dir das Fazit bei den Kölnern?
Ja, ich würd sogar eine 3 vergeben, weil das, was zählt als Aufsteiger, ist dann halt wirklich, dass du die Klasse hältst. Klar, musst du immer profitieren, dass vermeintliche Teams, die besser sind, nicht so gut performen. Ja, das Gesamtbild natürlich nicht ganz so positiv. Du hast die Trainerwechsel dann schon angesprochen, dass es nicht unbedingt besser wurde. Und wie gesagt, ich bin da bei dir. Also ich glaube schon, dass du dann halt wirklich mehr Handlungsfähigkeit dann vielleicht auch hast im Sommer mit den Einnahmen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, abgebende Vereine wissen das natürlich auch, dass du Geld gemacht hast mit deinem Topspieler. Aber im Endeffekt, du hast die Klasse gehalten. Du bespielst nächstes Jahr erste Liga. Und von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, nicht zu vergessen, ja, wo du auch herkommst.
Das stimmt. Ja, und vielleicht kann der FC doch noch einen Titel diese Saison einheimsen, wenn es darum geht, ums Tor der Saison. Da ist mit Sicherheit das Tor von Ragnar Ache, der Fallrückzieher, auch noch mit in der Verlosung. Kommen wir zum zweiten Aufsteiger, der auch die Klasse hält, der Hamburger SV. Sehr beeindruckend. Am Anfang der Saison, noch bevor einige Transfers im Nachgang getätigt worden sind, für uns haben wir alle gesagt, oder waren wir der Meinung, ganz lange Abstiegskampf, aber relativ frühzeitig gerettet, 38 Punkte. Ja, und eigentlich über die komplette Saison, ergebnistechnisch jetzt mal ausgeblendet, eigentlich immer den gleichen Stiefel runtergespielt, was nicht unbedingt selbstverständlich war, aber am Ende souverän doch noch die Klasse gehalten.
Ja, und wahrscheinlich jetzt im Moment zumindest noch die beste Note von den Teams, die wir schon hatten. Für mich kriegt der HSV eine 2, weil wenn du aufs Aufsteiger halt wirklich ja auch, muss man ja so sagen, im Endeffekt wirklich kaum was mit dem Abstieg zu tun hattest. Und du hast es gesagt, du hattest natürlich eine Phase, wo du keine Punkte geholt hast, aber dass diese ja neu gewonnene Ruhe auch und das Vertrauen dann eben auch in die Mannschaft oder eben auch in Merlin Polzin, dass das so groß ist, das ist ja auch ein Unterschied zum HSV in den letzten Jahren. Von daher kann man von einer sehr, sehr gelungenen Saison sprechen. Ich denke mal auch, dass du jetzt durch den Klassenerhalt, durch das zweite Jahr Bundesliga nochmal im Sommer auch andere Mittel zur Verfügung hast, wo du den einen oder anderen Spieler holst, weil du wirst ja natürlich ein paar Leihspieler verlieren, Vuskovic, Vera, die ja schon absolute Leistungsträger waren beim HSV. Aber diese Saison, die war gut. Du hast die Klasse gehalten, du hattest Ruhe endlich mal in dem Verein. Und dann sieht man, was, glaube ich, auch in Hamburg mit dem HSV möglich ist. Und von daher freue ich mich auf die zweite Saison in der Bundesliga für den HSV und auf das sicherlich auch spannende Transferfenster.
Ja. Ganz groß möchte ich noch hervorheben, Erwin Polzin, der trotz vieler Serien, was Niederlagen angeht, ist immer ruhig geblieben, immer Mannschaft Vertrauen gegeben, Missstände angesprochen, seine Linie klipp und klar durchgezogen, unter anderem auch hier mit Yusuf Paulsen. Nie groß geschimpft, gemeckert, wirklich das Beste aus der Mannschaft rausgeholt. Und ja. Großes Lob an den Vorstand des HSV, dass die da auch ruhig geblieben sind, dass Merwin Polzin nicht geflogen ist. Gab ja die eine oder andere Möglichkeit, ihn da rauszuschmeißen. Unter anderem mal 10 Spiele, wo sie nur mal 3 Punkte geholt hatten in der Zeit. Ja, und natürlich der Volkspark mit den Highlight-Spielen dann unentschieden gegen Dortmund und Bayern geholt, einen Sieg gegen Stuttgart. Also, was da fantechnisch in Hamburg möglich ist und was da geleistet wird, ist schon enorm. Auch einige Punkte zu Hause eingespielt, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Fabi, für dich der HSV auch sehr positiv hervorzuheben.
Absolut. Also ich kann da eigentlich gar nichts hinzufügen. Das Einzige, was ich vorwegnehmen würde, glaube ich, ist, Sören hat es ja erwähnt, ich würde es aber tatsächlich als das größte Risiko ansehen, weil man im Nachgang natürlich sagen muss, dass es absolute Volltreffer waren, Vuskovic, Vieira. Und dieses Glück musst du erstmal ein zweites Mal in Folge haben. Weil ich glaube nicht, dass die Mittel da sind, um adäquat sozusagen diese Positionen oder die Lücken zu füllen, die die beiden hinterlassen. Also das könnte im Sommer schon ganz, ganz schwer werden. Das muss man wirklich sagen. Das tut mir fast ein bisschen leid für den Verein. Und dazu hast du halt noch einen Trainer. Und ja, sie haben an ihm festgehalten, das stimmt. Aber trotzdem, glaube ich, ist er für mich immer ein Kandidat, der im Zweifel als Erster fliegen kann, wenn die Saison oder der Saisonstart vielleicht ein bisschen verpatzt wird. Mhm. Glaube ich.
Ja, kann auch gut sein. Lassen wir uns mal überraschen. So. Jetzt kommen wir zu Platz 12, punktgleich, auch mit 38 Punkten eingelaufen. Borussia Mönchengladbach, so. Nach vielen tristen Jahren sollte 25-26, ja, sollte es mal wieder weiter nach oben gehen. Aber zur Wahrheit gehört auch, die Gladbacher mussten auch wirklich lange zittern und hingen lange im Abstiegskampf fest. Ja, jahrelange Stagnation kann man, glaube ich, sagen in Gladbach. Keine Weiterentwicklung, beängstigender ja. Offensivfußball.
Ich glaube, das ist auch der Faktor, wo man dann halt wirklich auch, wenn man die Saison betrachtet, negativ über Gladbach sprechen muss oder die Saison negativ bewerten muss, weil du hast das richtige Wort gesagt, es gab nahezu keinerlei Weiterentwicklung. Was man, klar, das Positive ist dann, dass du den Klassenerhalt geschafft hast, aber das ist natürlich nicht der Anspruch. Gladbach stand zumindest in den letzten Jahren eigentlich eher dafür, wirklich auch guten offensiven Fußball zu spielen, Spieler rauszubringen, die dann eben den nächsten Step zu einer absoluten Top-Mannschaft machen. Und davon, muss man sagen, war Gladbach nicht nur in dieser Saison, auch in der letzten Saison meilenweit entfernt. Und man ist den eigenen Ansprüchen dann auch nicht gerecht geworden. Vielleicht ist man dann mittlerweile wirklich nur noch ein Mittelfeldverein in der Bundesliga, der immer mal überperformen kann. Aber es war keine gute Saison. Okay, du kannst sagen, unter Eugen Polanski wurde es ein bisschen besser, zumindest, dass es Stabilität reinbekommen hat. Spielerisch aber auch da keine Weiterentwicklung. Von daher würde ich da auch eher auf eine 5 gehen, weil du halt, glaube ich, schon andere Ansprüche vor der Saison hattest. Und da wird sich sicherlich der Kader jetzt auch im Sommer verändern. Rufen Schröder das erste richtige Transferfenster, wo er arbeiten kann. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, jetzt gerade dadurch, dass die Entscheidung gefallen ist für Polanski, dass er weitermachen kann, musst du einfach den Kader jetzt updaten, sage ich mal. Du verlierst mit Rocco Reitz vielleicht den zentralen Baustein dieser Saison. Kommst da natürlich auch ein bisschen Geld für. Und jetzt heißt es einfach, das gut einzusetzen. Ich glaube, die Luft wird immer dünner. Das hat man in dieser Saison schon gemerkt für solche Teams, dass man auch einfach mal wirklich weiter nach unten rutschen kann. Und von daher musst du einfach von Saisonbeginn an einfach deine Leistung abrufen. Und das kann man den Gladbacher Fans auch nur hoffen, wünschen.
Fabi, du bist ja auch nie wirklich zimperlich mit den Gladbachern umgegangen.
Immerhin haben sie am letzten Spieltag ein bisschen Offensivfußball gezeigt. Was soll man sagen? Also es ist ein schleichender Abstieg, glaube ich, wenn man das so betrachtet. Ich finde es auch ein bisschen abenteuerlich, mit Polanski jetzt doch nochmal ein Jahr weiterzumachen. Ich meine, man kann ja eigentlich nur 1 und 1 zusammenrechnen. Das ist eine Milchbubenrechnung meines Erachtens, dass er einer der Ersten sein wird, die in der Kritik stehen, sofern die Ergebnisse nicht passen, dann verlierst du Rocco Reitz. Und dann ist die Frage, was wird im Sommer passieren? Habe ich die Hoffnung, dass qualitativ nachgelegt wird? Glaube ich eher nicht tatsächlich. Dann werden wir mal sehen, beziehungsweise, oder um es mal anders auszudrücken, glaube ich, wird Gladbach in dem Pool mitspielen nächstes Jahr, in dem sie sich jetzt auch wiederfinden, nämlich irgendwo in der zweiten Tabellenhälfte. Und wenn es ganz, ganz blöd läuft, dann bist du vielleicht auch sogar mal näher am Abstieg, als es vielleicht die letzten Jahre der Fall war. Was sehr, sehr schade ist.
Gut, vielleicht wollen wir es positiv sehen. Was dieses Jahr war, Maschino natürlich geholt von Kiel. Total Flop, vielleicht braucht er das erste Jahr so als Anlaufjahr, weiß man nicht. Ein Frank Honorat auch komplett unterperformt, wird wahrscheinlich die Gladbacher verlassen. Verletzung von Tim Kleindienst, eigentlich die komplette Saison nicht gespielt, Robin Hack kaum gespielt, ja, Lebensversicherung Tabakovic mit 13 Treffern jetzt, geht zurück nach Hoffenheim, wird auch nicht in Gladbach bleiben. Es wird sehr spannend, was die Transfers angeht, ihr habt es beide schon leicht angedeutet, in Reina zum Beispiel auch ein paar Millionen rausgeschmissen, auch Totalausfall. Ja, und was Polanski angeht, da hört man ja auch schon, dass im Trainerteam wohl die ein oder andere Position hinterfragt wird und dass der ein oder andere seinen Hut nehmen muss, was darauf hindeutet, meiner Meinung nach, dass man schon Eugen Polanski da einiges an Spielraum einräumt, sich da ein bisschen, wie sagt man, zu entfalten und ihm man da vielleicht auch die ein oder anderen Spiele mehr geben wird, als dann bei einem negativen Lauf vielleicht. Aber schauen wir mal, ne? Was dabei rauskommt. So, Sören, Union.
Ja, ganz schwierig. Für mich nach wie vor ein Verein, der ja einfach so in der Bundesliga ist, für eine gewisse Art von Fußball auch steht, aber jetzt auch keine Spiele abruft, wo man sagt, boah, das ist Union Berlin, schaue ich mir gerne an. War diese Saison, glaube ich, auch so. Klar, sie haben den Trainerwechsel dann von Steffen Baumgart, der ein bisschen überraschend kam. Jetzt natürlich mit Blick auf die neue Saison den Erfolgstrainer aus Thun geholt. Ja, was ist der Anspruch von Union Berlin? Ich glaube schon, dass es immer darum geht, erstmal in der Liga zu bleiben und dann, ja, vielleicht dann immer mal so auf dem Conference League Platz zu schielen. Am Ende ist es Platz 11 geworden, 39 Punkte. Sicherlich nicht ganz zufrieden, die Verantwortlichen, sonst hätte es ja auch den Trainerwechsel nicht gegeben. Ich würde eine 4 vergeben, weil, glaube ich, schon in dieser Saison sich sicherlich auch die Verantwortlichen ein bisschen mehr ausgerechnet haben.
Okay. Fabi, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja eigentlich auch großer Steffen Baumgart-Fan gewesen, der ersten Stunde.
Ob ich jetzt großer Fan war, weiß ich jetzt nicht.
Also weißt du, was
war man mit? Ja, ich meine, klar, es ist dann halt immer so eine Patrone, die man noch verschießen kann. War die jetzt bei Union so zwingend wie jetzt beispielsweise bei dem ein oder anderen Verein wie Wolfsburg? Nee, glaube ich nicht. Weil ich auch der Meinung bin, auch hier, genauso wie in Köln, wäre der Trainerwechsel eigentlich ein Stück weit vermeidbar gewesen, weil er eigentlich kaum bis keine Besserung gebracht hat. So sehe ich es zumindest. Und Union ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, fußballerisch existiert es gefühlt nicht auf dieser Landkarte im Fußball Deutschland. Und von daher Schulnote 4 minus, wenn es eine graue Maus in der Liga jetzt gibt, mit Hoffenheim zusammen. Dann ist es wahrscheinlich Union Berlin. Weil ich weiß nicht, wer sich dafür für den Fußball begeistern kann. Ich kann es schwer sagen, aber man hat sich gerettet und das dann auch am Ende verdient. Aber es ist jetzt halt eben auch nicht so, dass es wirklich Glücksgefühle bei mir als Fußballfan verursacht, wenn ich weiß, ich muss Union Berlin angucken.
Ja, dann werden wahrscheinlich noch Döki und wer war es noch hinten? Sag mal schnell, Diego Leit wahrscheinlich den Verein verlassen. Zwei absolute Säulen hinten die letzten Jahre. Wird spannend sein. Und das, was man so liest über Lucinelli, was den Spielstil angeht, ja, mit schnellem Umschaltspiel und hohem Pressing, hat Union ja unter Bo Svensson schon einmal versucht und das ist ja auch krachend gescheitert. Also es wird da auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. So, und dann kommen wir zum FCA, Fabi. Der eigentlich jetzt am Ende der Saison da steht, wo er von den Aussagen vor der Saison eigentlich stehen wollte, oder?
Ja, mein alter Verein, sozusagen.
Ja?
Ist auch schon 20 Jahre her. Ich sag mal so, ich glaube, du hast das Maximale an Möglichkeiten mindestens mal seit Dezember aus diesem Verein, aus der Mannschaft geholt. Du hast durch die Historie jetzt in den letzten 10-12 Jahren durchaus dir auch einen kleinen Vorsprung erarbeitet gegenüber manch anderen Traditionsvereinen wie Gladbach. Sprich, du kannst in der Sommerpause vielleicht auch mal ein, zwei Transfers machen, die dich qualitativ nach vorne bringen. Und von daher gibt es für mich tatsächlich beim FCA die Schulnote 3+, weil ich glaube, Saisonziel erreicht mit Markus Baum. jetzt einen Trainer tatsächlich, der offensichtlich einen Schlüssel gefunden hat. Du hast im Sommer Möglichkeiten und von daher glaube ich absolut im Soll der FC Augsburg.
Ja, alle Spiele am Ende der Saison auch für ihn, für eine Weiterbeschäftigung ausgesprochen, zeigt, glaube ich, auch, dass er in der Mannschaft sehr gut angekommen ist. Alle Transfers, die vor der Saison getätigt worden sind, Kade, Rieder, alle top eingeschlagen. Die Verpflichtung im Winter mit Gregoric auch ganz wichtig gewesen, der auch noch auf 6 Tore gekommen ist. Ja, und der Lohn am Ende dann ein einstelliger Tabellenplatz, das erste Mal seit 2015 wieder. Also, ja, so kann man sich den FCA, glaube ich, vorstellen. Und ja, so eine Mittelklasse ist nicht immer unbedingt das Schlechteste, ne?
Nein, man darf, wie gesagt, ja auch nicht vergessen, wie es am Saisonbeginn war. Da muss man die Verantwortlichen vielleicht auch wirklich loben, dass sie ja die Kritik dann auch, die öffentliche Kritik, hingenommen haben, dass sie den Fehler mit Sandro Wagner relativ schnell korrigiert haben, dass sie auf Manuel Baum gesetzt haben. Und das hat sich komplett ausgezahlt. Und von daher würde ich hinter die Saison auch eine 2 schreiben, weil sie teilweise ja auch nah dran waren, sogar noch einen internationalen Platz zu erreichen. Und von daher auch absolut okay, dass es mit Manuel Baum weitergeht. Von daher eine sehr erfolgreiche Saison.
Ja. Eine nicht so erfolgreiche Saison, eigentlich eher eine Saison zum Vergessen. Die spielte die Frankfurter Eintracht, mit viel Euphorie und Ambition gestartet. Ja, stellte sich sehr, sehr schnell Ernüchterung ein am Main. Und ja, am Ende heißt es das erste Mal nach vielen Jahren kein internationales Geschäft für die Frankfurter Eintracht, Fabi.
Ja, da bin ich jetzt ehrlicherweise auch ganz bei der Schulnote irgendwo zwischen 5 und 6, weil es sind andere Voraussetzungen, die Eintracht mitgebracht hat in die Saison rein. Es ist ein spielerischer Offenbarungseid teilweise gewesen, Schießbude der Liga, katastrophaler Trainerwechsel, falsche Transferentscheidungen, nicht fürs internationale Geschäft qualifiziert. Also sind wir bei der Note 6, oder?
Ist schon verdammt hart, aber gut, waren halt sehr, sehr viele Baustellen, die Frankfurt halt dieses Jahr hatten, ne? Angefangen auch mit dem Trainerwechsel von Topmöller nach 17 Spieltagen, dann zu dem Choleriker Jera, die Torwartdiskussionen, die natürlich am Anfang der Saison mit reingespielt haben und auch einige Punkte gekostet haben. Ja, was die Transfers angeht, klar, Burkhardt hat eigentlich von den Stats her eigentlich wie eine Burkhardt-Saison gespielt, war aber auch wie eigentlich auch immer in Mainz dann seine Zeit wieder verletzt, ne? Und ein Doan auch als Topspieler geholt. Vielleicht ist es da auch diese eine Saison mit Eingewöhnung. Das war mal eben 40 Millionen für 2 Spieler, ne?
Ja, also ich wollte vielleicht auch noch zu Burkhardt hier, ne? Ich habe den eigentlich immer für einen ganz ruhigen, besonnenen Kerl gehalten. Aber wenn du natürlich dann auch hier einen Neuzugang verpflichtest, der ein Stück weit der Redelsführer in der Kabine wird, und zwar im negativen Sinne, vor aller Öffentlichkeit und laufender Kamera noch den Trainer ja, so bloßstellt in aller Öffentlichkeit. Also ich würde das mal zusammenfassen, es sind viele hausgemachte Punkte. Ja. Es waren jetzt keine ja, sagen wir mal, Umstände, die aufgrund von Gegebenheiten eingetroffen sind, die man nicht selbst hätte kontrollieren können.
Ja, geh ich mit. Und was soweit auch dazugehört hat, Sören, mit Sicherheit auch wieder in diesem Jahr im Wintertransferfenster, wie bereits im letzten Jahr, Markus Krösche hat nicht die Positionen bedient mit Spielern und hat nicht das glückliche Händchen gehabt bei den Spielern. Das fing letztes Jahr an bei, wie hieß er nochmal, Batshuayi, ja. Ne? Und Wahi. Und jetzt im Wintertransferfenster mit Kali Mwendo und Abdul Talib. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich Erstliga-Qualität hat.
Ja, also das war ja, glaube ich, von vornherein eigentlich die Kritik, die man zumindest als neutraler Beobachter kundtun musste. Weil wenn du jemanden aus Elversberg holst, zweite Liga, das kann dir jetzt nicht garantieren, dass er dich nach Europa schießt. Und 2 Punkte, ich glaube schon, dass man Markus Krösche deutlich in die Kritik mit reinnehmen muss, weil das ist genau das Problem, wenn dein Erfolg immer darauf basiert, dass du eben auch Glück hast, vielleicht dann auch, dass Spieler explodieren, dass du die dann natürlich auch für deine 70, 80, 90 Millionen weiterverkaufst, dir dann eben wieder neue Spieler ranholst, die dein Fundament bilden. So, und wenn das halt mal ein, zwei Transferperioden nicht aufgeht, dann sieht's so aus. Dann hast du nämlich Spieler da, die eigentlich ganz woanders sein wollen, die vielleicht auch andere Ansprüche haben, die dann natürlich auch sicherlich so ihre eigenen Grüppchen haben. Das gibt's in Frankfurt sicherlich auch, eine sehr internationale Mannschaft. Und der zweite Punkt, also für mich, auch wenn die Eintracht jetzt in den letzten Jahren immer in Europa dabei war, für mich ist die Eintracht jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, die einen Dauerabo auf einen Champions-League-Platz hat und die immer eigentlich eine Top-Saison braucht, um vielleicht Europa League zu spielen. Klar sind da die finanziellen Möglichkeiten in Frankfurt immer noch mal anders und besser als bei anderen Vereinen, aber es muss halt immer klicken. Und unter Dino Topmöller, wenn man es vergleicht zu Riera, hat es dann wahrscheinlich sogar besser geklickt als jetzt unter Riera. Also von daher, die nächste Saison wird für Markus Krösche sicherlich auch ganz, ganz wichtig werden, auch für seinen Posten. Die Trainerverpflichtung muss sitzen. Du brauchst ein besseres Händchen, was die Spielerverpflichtung betrifft. Und von daher auch für Markus Krösche nicht ganz unwichtig, jetzt der Sommer. Vielleicht dann eben auch, um sich selbst so ein bisschen ein Schaufenster zu stellen für den Job bei Bayern, von dem er ja scheinbar auch immer noch so ein bisschen träumt, je nachdem, wie es da bei Max Eberl weitergeht nächstes Jahr. Also von daher, Eintracht steht auch vor einer sehr, sehr spannenden Saison. Okay.
Gut. Platz 7, internationales Geschäft, und da läuft ein der SC Freiburg, der sich als Anwärter in den letzten Jahren, was das internationale Geschäft angeht, immer mehr hervortut. Das vierte Mal jetzt aus den letzten 5 Jahren europäisch eingelaufen und für mich jetzt schon nach den Bayern eigentlich die Mannschaft der Saison. Am Ende, Fabi, kann man glaube ich sagen, ähnlich wie beim Lotto, hat für die perfekte Saison eigentlich nur die Zusatzzahl gefehlt.
Schöne Phrase, auf jeden Fall. Ja, und trotzdem hat man gesehen, warum man in der Bundesliga auf Platz 7 landet. Ich finde, es war wieder klar, eine Saison, wo sich in Freiburg keiner beschwert. Man darf die auch zu Recht einmal feiern, dass man sich fürs internationale Geschäft qualifiziert hat. Ich finde genauso gut auch, dass man durchaus auch mal gesehen hat, wo man sich in diesem gesamten Pool einordnen darf, wenn es dann auch um die Europa League geht, speziell dann das Finale, leider ja in dem Sinne verloren, aber halt haushoch verdient. Und von daher glaube ich schon Schulnote, auf jeden Fall würde ich sagen eine 3, weil ich glaube, in der guten Saison holst du nochmal 6, 7 Punkte vielleicht mehr. Und von daher trotzdem freue ich mich drauf, die nächstes Jahr wieder international zu sehen. Hat Spaß gemacht.
Aber das zeigt jetzt schon, was du jetzt gerade sagst, wäre mehr drin gewesen. Also die letzten Jahre, der Anspruch in Freiburg scheint sich da auch enorm verschoben zu haben, ne? Also die Entwicklung in Freiburg, was da die letzten Jahre passiert ist, wurde ja immer gesagt, eine gute Saison ist für Freiburg, wenn wir nicht absteigen und frühzeitig die 40 Punkte haben, ne? Und jetzt die letzten Jahre reden wir davon, internationales Geschäft und geht noch mehr, also geht steil bergauf.
Aber man darf sie ja auch jetzt nicht immer kleiner machen, als sie eigentlich sind. Weil es waren jetzt schon viele Jahre dabei, wo du international gespielt hast. Und da musst du dich halt einfach auch nach 3, 4, 5, 6 Jahren eben auch von Gladbach, von Mainz und so weiter abheben können. Und deswegen, ja, das ist süß, dieses Image, was die Freiburger haben. Aber man macht die dann manchmal auch kleiner, als sie eigentlich sind und sie sich selbst ja auch. Deswegen kann man schon auch ab und zu mal eine Erwartungshaltung haben an die Freiburger. Und in dem Sinne sage ich, wäre vielleicht auch noch mal ein Platz nach oben mehr drin gewesen.
Ja. Aber mit
haben wir eigentlich die Mainzer vergessen?
Fällt mir gerade ein. Mainz? Nee, wir hatten Johnny Burkhardt. Habe ich Mainz vergessen?
Der spielt bei Frankfurt.
Ja, ist schon klar. Dann haben wir die Mainzer, glaube ich, außen vor gelassen. Die nehmen wir gleich noch mal kurz mit rein. Sören, Freiburg? Ja.
Freiburg gut, sicherlich auch, wenn man so, spannend finde ich, wenn man sich nämlich jetzt die Tabelle anschaut, Platz 7, du hast eben gesagt, mit 40 Punkten hält man ja, oder hat man früher mal die Klasse sicher gehalten, jetzt reichen dir 47 Punkte, um Conference League zu erreichen, also das ist schon Wahnsinn, von daher würde ich sagen, sicherlich das beste Team des Mittelmaßes in der Bundesliga. Aber ich finde es super, also man hat es relativ wenig auch in den Medien gehabt, Finale erreicht. Allein das hat schon eine Eins verdient. Du siehst die Weiterentwicklung am Standort. Das muss man auch sehen, wenn du dir leisten kannst. Okay, auch wenn du deinen Stammtorhüter für viel Geld verkaufen wirst, aber wenn du für einen neuen Keeper mal eben 15 Millionen ausgeben kannst, das spricht schon für die Weiterentwicklung und rückt auch ein bisschen, glaube ich, vom Weg ab, anstatt auf andere Torhüter zu setzen, die man vielleicht für weniger Geld hätte verpflichten können. Also 15 Millionen ist schon extrem. Und trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Auch was Julian Schuster da in Freiburg macht, ist top. Von daher definitiv eine 1-.
Ja, und mit Mansambi jetzt nach der neuen Marktwertentwicklung den ersten Spieler mit 50 Millionen Marktwert im Kader. Ne?
Ja.
Ja, ist brutal. So, Fabi, du hast die Mainzer noch angesprochen. Die haben wir vergessen. Und da würde ich sagen, die Mainzer machen es eigentlich so wie alle 2, 3 Jahre. Die Hinserie komplett vergeigen, so wie in diesem Jahr auch. Nach dem 13. Spieltag lagen sie bei 6 Punkten, abgeschlagen Tabellen 18. Dann wird der Trainer gewechselt und am Ende der Saison, wenn man nach der Trainertabelle dann geht, wäre es in diesem Jahr Rückrundenplatz 5 gewesen.
Ja, alles richtig gemacht, Top-Trainer bekommen, aus der Not heraus, zum richtigen Zeitpunkt gehandelt, guten Fußball gespielt. Das einzige Manko, würde ich sagen, international hätte man durchaus noch mal eine Runde weiterkommen können. Da war ein bisschen mehr drin. Straßburg war es, glaube ich, oder?
Yep.
Da hätte man sich im Rückspiel, glaube ich, nicht so abschießen lassen müssen, weil ich glaube, dass da, wie gesagt, noch mal ein bisschen mehr drin gewesen wäre in Summe. Aber trotzdem, ja, wer hätte das gedacht nach dem 13. Spieltag? Also wie gesagt, was mich am meisten begeistert, ist eigentlich tatsächlich die fußballerische Entwicklung. Von daher würde ich sagen, Note 3 für die Mainzer.
Okay. Sören, bei dir?
Gehe ich mit, auch da Fehler relativ schnell dann auch korrigiert. Urs Fischer, die richtige Option, der glaube ich perfekt nach Mainz passt. Von daher würde ich auch eine 3 unterschreiben.
Ja, Wintertransfers, Wunschtransfers, Tietz, Silas, Geraldo Becker bis zur
Ja.
Verletzung alle sofort funktioniert. Ne? Und ja. Der Weg bis ins Viertelfinale, so weit hat es übrigens noch keine deutsche Mannschaft in der Conference League geschafft, nur mal so am Rande. Fabi, deine Enttäuschung wahrscheinlich der Saison, Leverkusen?
Ja, meine Enttäuschung der Saison war, dass Bayern nicht die Champions League gewinnt. Aber ja, Leverkusen, ja, was heißt denn Enttäuschung? Ja, klar, ich glaube, als Platz Nummer 6 darfst du einfach auch nicht zufrieden sein. Der Transfersommer, der war natürlich wild durcheinander gewürfelt, auch durch Abgänge, Trainerwechsel. Was ich eigentlich vielleicht in Leverkusen dann ankreide, ein Stück weit ist tatsächlich die Art und Weise, wie man mit den Trainern jetzt umgegangen ist diese Saison. Also hier jetzt auch mit Julmann, der ja mehr oder weniger eigentlich vor dem Aus steht. Und ich glaube schon, dass es Leverkusen immer gut zu Gesicht stand, eben auch zum Trainer zu stehen. Jetzt ein bisschen auch so ein Stück weit in Panik zu verfallen und jetzt wieder zurück auf einen Spanier zu gehen, glaube ich, habe ich gestern in den Nachrichten gelesen. Das zeugt dann eigentlich auch schon ein bisschen von der Unruhe, die wohl intern herrscht. Du wirst jetzt im Sommer auch durchaus, glaube ich, den einen oder anderen Leistungsträger im Zweifel verlieren können, weil du nach wie vor ein bisschen Tafelsilber, glaube ich, im Bestand hast. Und dazu kamen halt dann teilweise wirklich sehr, sehr dürftige Auftritte, fußballerisch, auch in ergebnistechnisch, wo man sagen kann, da bist du eher bei einer 4- bis 5, glaube ich, um ganz ehrlich zu sein.
Um das aufzugreifen, ich habe mir hier aufgeschrieben als Stichpunkt Abstiegskandidaten auf Augenhöhe gespielt. Ne? So qualitativ mäßig, was du angesprochen hattest. Oft sehr schwer getan. Ne? Weil es nichts Dolles. Ja, aber das nach dem Umbruch in Leverkusen mit den ganzen Achsenspielern, die da gegangen sind im Sommer, so 38 Transferbewegungen, also
Ja, keine
brutal.
Ausrede. Keine,
Keine
ja,
Ausrede.
es war eine Umbruchssaison, okay. Aber dennoch muss das Ziel, aber das ist dieselbe, sicherlich dasselbe Thema. Simon Rolfes, Markus Krösche werden immer sehr, sehr hoch gelobt, wenn sie Topspieler finden. Es ist dann aber auch teilweise wirklich dann ja, ein One-Hit-Wonder. Deshalb so viel Lob dann gerade auch von den Sky-Journalisten bekommen, den Manager Award. Was zählt, ist Langfristigkeit. Und da muss man sagen, Simon Rolfes in der Entscheidungsfindung, angefangen Erik ten Hag, nicht gut. nach zwei Spieltagen dann. Wie gesagt, du hast den Umbruch angesprochen. Trotzdem in dieser Saison, in dieser Mannschaft hat mich jetzt nicht unbedingt ein Neuzugang überhaupt überzeugt. Ja, wenn du überlegst, wie viel Geld du dann für Kwanza rausgeworfen hast, der dein zentraler Innenverteidiger sein sollte.
Tillmann. War jetzt Tillmann Totalausfall, ja.
Richtig, richtig. Und die Leistungsträger, im Prinzip die Leistung gebracht haben, waren in Grimaldo und Garcia, die dich dann teilweise auch wirklich durch schwierige Phasen getragen haben. Und von daher, du hast das Ziel Champions League nicht erreicht. Jetzt sprichst du in der nächsten Saison wieder von einem Umbruch, weil du dann auch wieder den Kader veränderst. Du kriegst einen neuen Trainer. Von daher würde ich diese Saison eher mit einer 5 abschließen bei Leverkusen.
Das ist hart. Okay. Hm. Okay. Gut, ja, Breakout-Season prophezei ich nächstes Jahr für Christian Cofane. Da war ich dieses Jahr schon sehr angetan, wo er Patrick Schick in seiner
Zeit verletzt war. Ja. Vielleicht eine Sache noch, die ich vielleicht richtig cool finden würde. Weil manchmal muss man ja einfach aus einer Situation das Beste machen. So, die Situation ist jetzt Europa League. Und trotzdem traue ich den Leverkusen dazu, im Sommer wirklich den Kader so zu bauen, dass du da auch sehr, sehr konkurrenzfähig sein wirst nächstes Jahr. Europa League. Und vielleicht schaffen sie ja einen ähnlichen Gang letztendlich, wie es die Frankfurter mal hinbekommen haben. Weil ich glaube, Europa League nächstes Jahr, Tobi, wir haben schon mal drüber gesprochen diese Woche, kann eine sehr, sehr geile Europa League-Saison werden. Mit tollen, klangvollen Namen.
Genau. Also Gratulation gehen da auf jeden Fall schon mal raus an Carsten, was die Auswärtsspiele angeht, wenn ich da nur an die Italiener denke, mit San Siro und dem Juve Stadium. Also ja, ist schon ziemlich geil. Und auch aus England geile Vereine mit dabei. Ne? Also die Europa League jetzt in der neuen Saison, ziemlich klangvolle Namen. Das stimmt schon. Gut. Kommen wir eigentlich zu meiner Mannschaft der Saison und ein großes Lob vorab. Eigentlich muss man den Hut ziehen vor Andreas Schicker. Letzte Saison fast abgestiegen mit der TSG Hoffenheim und Christian Ilzer, aber an ihm festgehalten, die Ruhe bewahrt, den Kader rundum erneuert bei der TSG Hoffenheim und herauskam, ja, eine wirklich entwicklungsfähige, gierige und vor allem mit Talent geprägte Mannschaft, die wirklich richtig schön Fußball gespielt haben. Klar, den einen oder anderen Rückschlag auch, ein kleines Tief gehabt haben, aber am Ende sensationell auf Platz 5 einlaufen.
Ja, ich muss erstmal Glückwünsche an dich, Tobi. Nach 3 oder 4 Jahren, an denen du Hoffenheim immer in die internationalen Plätze getippt hast, dieses Jahr erfolgreich, also herzlichen Glückwunsch. Aber klar, also wenn es sportlich geht, muss man ja wirklich so sagen, nach einer Horrorsaison, eine richtig gute Mannschaft geformt, die phasenweise wirklich auch guten Fußball gespielt hat. Klar kann man jetzt immer noch, wenn man es negativ drehen will, sehen, okay, du hattest die Chance, auch Champions League zu spielen. Aber ich glaube, du musst wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Und dass die beiden mit du hast Ilzer und Schicke angesprochen, die beiden sind da natürlich fester Bestandteil. Und wenn sie jetzt im Sommer wieder ein gutes Transferfenster haben, dann haben sie ja jetzt schon eine eingespielte Mannschaft. Von daher können wir uns sicherlich auch in der nächsten Saison auf eine sehr gute Hoffenheimer Mannschaft freuen.
Ich habe mit 2 Minus, das Minus auch nur, weil es am Ende dann doch nicht gereicht hat. Leider am letzten Spieltag hätte es ja wirklich noch schaffen können. Und ich meine, Siegrekord jetzt von 18 Saisonsiegen, phänomenal, gab es noch nie in Hoffenheim. Ja, laufstärkste Team der Liga gewesen. Wunschlos glücklich könnte man in Hoffenheim sein. Jetzt noch mit Jens Day schon Top-Pick geholt fürs zentrale Mittelfeld. Fabi, was hast du noch hinzuzufügen?
Aus höchstem Respekt dir gegenüber habe ich gar nichts hinzuzufügen, weil das alles perfekt zusammengefasst war.
Das freut mich zu hören. Dann fass du uns doch noch den VfB zusammen.
Ja, tolle Saison in einer gewissen Hinsicht mit leichten Abzügen in der B-Note, wie man, glaube ich, in der einen oder anderen Sportart, glaube ich, sagen würde. Du musst erstmal als Tabellenvierter ins Ziel kommen. Also das ist Punkt 1. Ich glaube, es war auch zwischenzeitlich keine einfache Situation beim VfB. Immer mal wieder so Phasen, wo es vielleicht nicht so gut lief, punktetechnisch. Trotzdem muss man sagen, dass der VfB auch, wenn ich jetzt eine Tabelle aufstellen müsste, so rund um die Attraktivität des Fußballs, würde wahrscheinlich auch um den Dreh rum wahrscheinlich bei mir landen. Dazu noch Pokalfinale, das ist durchaus erwähnenswert, weil es eben das zweite Mal hintereinander war, dass man das Finale erreicht hat. Champions League ist dann halt einfach für so eine Mannschaft, glaube ich, dann wenn es rein ums Sportliche geht, eher Fluch als Segen, weil sind wir uns, glaube ich, alle einig, viel reisen wirst du da nicht, außer die Vorrunde. Mit ein bisschen Glück vielleicht noch Zwischenrunde und dann ist aber auch vorbei. Trotzdem, du nimmst einen Haufen Kohle ein. Jetzt im Sommer natürlich geht es hauptsächlich darum, den einen oder anderen Leistungsträger zu halten. UNDAF, glaube ich, möchte ein paar Euro mehr verdienen. Aber ich würde meine Schulnote auf jeden Fall 2 vergeben. Ich glaube, da bist du schon ziemlich irgendwo am Maximum unterwegs beim VfB.
Definitiv, definitiv. Gehe ich auch voll mit. Also am Anfang der Saison mit dem Woltemade Abgang und dann war es ja noch, wer war noch weg nach Saudi-Arabien, war ja auch noch Enzo Milo gegangen. Ja, schön den Kader erweitert, schön in die Breite gegangen. Und auf allen Wettbewerben eigentlich immer auf Augenhöhe agiert. Ja, aus dem Achtelfinale dann gegen abgezockte Truppe aus Porto. Kann passieren, aber das wird die Mannschaft auch nicht umwerfen. Sören, du beim VfB noch was dazu?
Nichts hinzuzufügen, muss ich wirklich sagen. Eine richtig gute Saison. Auch spielerisch konnte man sich den VfB öfter mal anschauen. Und von daher wieder Champions League. Ein Riesenerfolg für den VfB.
Gut. Dann, Sören, auch eine Mannschaft, die es wieder ins internationale Geschäft geschafft hat, ist RB Leipzig, die als Dritter einlaufen. Am Anfang der Saison haben wir sie alle relativ weit oben auch gesehen, vor allem mit dem Hinblick, dass keine Doppelbelastung in diesem Jahr auf die Leipziger zukam. Und am Ende haben wir ja alle recht behalten.
Eben, wobei das eben auch so meine Note ein bisschen schlechter macht. Vielleicht muss man sagen, eine 2 ist verdient, weil sie die Champions League erreicht haben. Ich würde eher auf eine 3 gehen, weil sie klar, das Ziel ist erreicht, okay. Aber ich fand, diese Saison habe ich von Leipzig mehr erwartet. Gerade auch was die spielerische Qualität betraf, fand ich, waren da schon einige Auftritte bei, wo man wirklich wirklich auch sich gefragt hat, wo war jetzt die Woche Vorbereitung? Also du hattest wenig Spiele, wo man sagt, boah, das war richtig guter Powerfußball von RB, so wie man es vielleicht auch kennt oder erwartet. Von daher, okay, sie sind wieder in der Champions League, aber im Endeffekt war spielerisch keine gute Saison, von daher würde ich sagen, eine 3.
Eine 3, okay. Ja, am Anfang der Saison ja einige Abgänge zu verzeichnen gehabt mit Simmons, Sesko, Openda und rund 200 Millionen eingespielt. Was die Neuzugänge angeht, Sören, da ist uns, glaube ich, ein Spieler, der nach dieser Saison in aller Munde geht. Ich habe es bei den Kartenpreisen auch leider vernehmen müssen. Jan Diamondé, der nächste 100 Millionen plus Spieler bei Leipzig.
Absolut. Gerade, glaube ich, Saisonstart, so ein erstes Saisondrittel, sicherlich ein überragende Form gewesen. Dann hatte ich schon das Gefühl, gerade jetzt auch in diesem Jahr in der Rückrunde, desto mehr Gerüchte aufkamen, desto mehr durchwachsene Spiele hatte er auch, aber er ist ein fantastischer Spieler. Jetzt wird es natürlich spannend sein, ob er das Jahr Champions League als Stammspieler einfach jetzt noch in Leipzig mitnimmt. Oder dann wirklich jetzt schon im Sommer den Schritt macht. Traum ist ja Liverpool. Liverpool soll ja auch Interesse haben. Liverpool hat das Geld, auch durch den Salah-Abgang. Denke ich mal schon, dass es nicht ziemlich sicher ist, dass Diomande nächste Saison nochmal Bundesliga spielt. Aber fantastischer Spieler. Aber wir kennen das, gerade Fans der Bundesliga. Solche Spieler hast du dann wirklich nur 1 bis 2 Jahre. Und da machen sie den nächsten Schritt.
Also ich habe zumindest die Hoffnung, dass er noch das nächste Jahr spielt, weil was das Interview mit, Minzlaff angeht, er sagte ja schon, wenn er noch im Sportpositionsmanager da hätte bei Leipzig, dann würde er auf jeden Fall Diamondé jetzt im Winter, Sommertransferfenster nicht abgeben. Ja, die anderen Neuzugänge, die man noch geholt hat, Bakayoko nicht wirklich eingeschlagen, Bansusi nicht eingeschlagen, dann waren noch 2, 3 Spieler, die ja auch nicht wirklich eingeschlagen haben. Ja, wer eingeschlagen hat, jetzt nach 2 Jahren Anlaufzeit gefühlt, waren Christoph Baumgartner. 13 Tore, ganz stark Saison gespielt.
Ja, ich glaube, das ist ja wirklich auch so ein Fixpunkt im Mittelfeld gewesen. Ähnlich ja auch wie bei österreichischen Nationalmannschaft. Ganz, ganz wichtiger Spieler. Läuft, finde ich, auch immer so unter dem Radar. Aber ja auch schon in seiner Hoffenheimer Zeit ein richtig guter Spieler. Hat es jetzt geschafft, belohnt sich dann eben auch nächste Saison mit der Champions League. Aber war natürlich auch sehr wichtig für den Leipziger Erfolg mit der Qualifikation.
Ich bin auch mal gespannt, wie es auf der Stürmerposition allgemein weitergeht mit Romulo und Harder.
Ja, ich glaube, für die Champions League brauchst du schon noch einen Stürmer. Früher war das natürlich so, dass man automatisch nach Salzburg schaut, aber wer sich so ein bisschen oder wer die österreichische Bundesliga sich so ein bisschen oder ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass in Salzburg im Moment auch nicht so viele Spieler rumlaufen, wo
Kein
man
Haaland momentan.
automatisch, leider nein, wo man automatisch sagt, okay, das ist einer für Leipzig. Von daher, aber ich denke mal schon, Stürmer werden sie noch holen, holen müssen dann auch, um in der Champions League dann zumindest auch in die K.O.-Runden zu kommen.
Ja. Und ein Grund, das habe ich mir mal rausgeschrieben, im Vergleich zu den Top-Teams, das ist mit Sicherheit dann auch der Grund, warum es dann nicht für noch mehr, noch weiter vorne gereicht hat. Gegen die Bayern verlierst du 6-0, 5-1. Gegen Dortmund spielst du zweimal unentschieden. So, dann verlierst du zweimal gegen Leverkusen und hast halt den VfB mit einem Sieg und einer Niederlage. Das aus dem Viertelfinale gegen die Bayern im Pokal noch hinzu. Das Ziel vor der Saison war internationales Geschäft. Es ist die Champions League geworden. Was das angeht, Haken setzen, Saison abhaken, soweit alles in Ordnung und jetzt voller Fokus auf die neue Saison.
Ja, aber ich denke mal, gerade auch in der sportlichen Analyse dann so nach der Saison, wirst du das schon rausstreichen, dass du eben gegen die großen Mannschaften oder gegen die Mannschaften, wo du dich eigentlich auch siehst, ja, nicht unbedingt bewiesen hast. Und du hast dann eben auch davon profitiert, dass eine Mannschaft wie Leverkusen auch keine Top-Saison erwischt hat. Vielleicht hättest du dann auch eher um Platz 4 kämpfen müssen, 4 oder 5. Von daher wird das sicherlich ein Thema sein. Klar, Ole Werner geht in die nächste Saison, das ist klar. Aber auch er muss beweisen, dass er wirklich ein Trainer ist für das internationale Geschäft, aber auch für eine Mannschaft, die zu den Top 4 der Bundesliga gehört. Und auch da wird es dann wirklich ja, vielleicht die Saison der Wahrheit für Ole Werner sein, ob er wirklich es schafft, in Leipzig nachhaltig Erfolg zu haben.
Okay. So. Machen wir Leipzig den Haken hinter. Für mich ist es eine wirklich gute 3-Plus-Saison. Würde ich jetzt mal sagen. So, wir nähern uns der absoluten Spitze. Kommen wir zu der Mannschaft, die uns, glaube ich, die letzten Jahre wirklich am meisten abverlangt hat, wo wir am meisten rumdiskutieren, positiv wie negativ. Jeder hat da so seine Sichtweisen. Kommen wir zu Borussia Dortmund. Eine gute bis sehr gute Bundesliga-Saison gespielt und trotzdem oft wieder viel Unruhe. Es war eine Saison, die nicht unbedingt trotz des guten Abschneidens für Euphorie gesorgt hat.
Ja, eben. Und ich glaube, wenn du nur auf die Tabelle schaust, sprichst du auf jeden Fall von einer Top-Top-Saison, weil sie punktetechnisch ja auch, glaube ich, das beste Ergebnis seit vielen, vielen Jahren eingefahren haben. Aber es gab halt viele Themen drumherum. Es gab den Spielstil von Niko Kovac, der gerade auch im Signal Iduna Park nicht immer für Begeisterung gesorgt hat. Und dann hast du natürlich auch, und das würde ich jetzt erstmal herausstellen, also Bundesliga, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Sie sind die beste Mannschaft nach Bayern München. Sie haben die beste Defensive der Liga. Aber ich glaube, was so fehlt, um vielleicht dann auch eine 2 mit Sternchen zu vergeben, war dann wirklich das Weiterkommen in der Champions League. Ne? Das hast du dir wirklich, das zieht die Analyse oder das Saisonfazit so ein bisschen runter. Du hattest in Bergamo einfach die Riesenchance, nochmal weiterzukommen. Das muss man sagen, das Rückspiel, das war einfach nicht gut. Und von daher, klar, ist es das, wenn man es so nimmt, vielleicht das Negative. Aber im Endeffekt, wenn man nur drauf guckt, war es eine erfolgreiche Saison für den BVB. Und einige Spieler sind da auch in dieser Saison wieder hervorgekommen, die wirklich auch gute Statistiken geliefert haben, die sich sicherlich auch in meiner Top 11 wiederfinden werden. Aber es gab halt viele Themen und jetzt stehst du im Sommer wirklich auch vor einem kleineren Umbruch. Du hast ein paar Leistungsträger, die du verlierst mit Jule Brandt. Du kriegst ein paar Spieler von der Paywall. Ich glaube, das ist auch sehr gut mit Niki Süle, der einen Top-Vertrag hatte. Und dann geht es jetzt darum, wieder so eine Mannschaft zu finden, glaube ich, mit jungen Spielern, die du dann halt für 2, 3 Jahre hast, wo du wirklich auch erfolgreichen Fußball spielst und die dann den nächsten Schritt machen. Aber zur Kritik vielleicht auch, wenn du Spieler nimmst, Jude Bellingham nicht durchgestartet, von dem man viel erhofft hat. Aber da liegt das Vertrauen natürlich jetzt auch in Ole Burg. Ich glaube, da hat man mit Kehl auch die richtige Idee gehabt, dass man da sagt, okay, wir trennen uns lieber und setzen auf Ole Burg, der jetzt vielleicht nochmal einen ganz anderen Wind reinbringt. Wieder ein bisschen zurück zu dem BVB der letzten Jahre, wo man wirklich auch junge Spieler gefunden hat. mit Jude Bellingham, mit Erling Haaland. Und ja, da geht der Weg, wenn man die Transfers so nimmt oder die Gerüchte auch so ein bisschen durchgeht, der Weg hin. Aber im Endeffekt war es eine gute Saison, das muss man wirklich sagen.
Ja, du hast es angesprochen mit Bog, Volk auf Kehl. Der Sommer soll so ein bisschen Start sein für den neuen BVB, ne? Mit vielen jungen, entwicklungsfähigen Spielern, haben ja dann unter anderem hier schon die ersten Vorgriffe geleistet mit Prates, Lemar und Gadou. Mit Sicherheit auch schon den einen oder anderen entwicklungsfähigen Spieler mit dabei, mit Rangiani, der jetzt schon gespielt hatte, auch Marktwert schon wieder ganz schön in die Höhe geschossen. Wird auf jeden Fall Inacio, genau, auch sehr interessant werden. Und vielleicht so beim BVB, was man festhalten kann, war der BVB eigentlich eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt jeden Gegner an die Wand gespielt hat, aber die auch selbst sehr, sehr schwer zu schlagen war auch, ne?
Ja, und das, glaube ich, das hat Niko Kovac ja auch herausgestellt, ne? Dass man wirklich eine Mannschaft ist, die schwer zu schlagen war. Im Endeffekt muss man ja auch sagen, wenn du irgendwann mal Titel holst, interessiert dich nicht unbedingt, wie du jetzt gegen St. Pauli oder Heidenheim gespielt hast, ne? Aber sie haben halt das Problem in dieser Saison wirklich gehabt. Wir reden gleich noch über die Überbayern, dass Bayern München einfach keine Schwäche gezeigt hat. Ich glaube, sonst wären sie wirklich nah dran gewesen. Sie hatten mal ein kurzes Zeitfenster, wo sie, glaube ich, nur 6 Punkte wegfahren. Ja, ja. Also von daher, nochmal, es war eine sehr, sehr gute Saison, wenn man Atalanta so ein bisschen rausnimmt aus der Kritik, wenn man den Spielstil rausnimmt aus der Kritik, aber du hast eigentlich nicht viel zu meckern. Und jetzt hast du wirklich ja auch, du hast die Transfers schon angesprochen. Also das ist ja schon ein Weg, den sie jetzt wieder gehen wollen. Und dass man, glaube ich schon, das sorgt dann auch für ein bisschen Euphorie dann auch schon für die nächste Saison. Und Niko Kovac kann da sich sicherlich auch einbringen, dass er eben auch Spieler besser macht. Das hat er ja auch schon bewiesen. Und von daher, so gesehen, ist es positiv beim BVB. Ja.
Wird auf jeden Fall interessant werden, inwieweit dann die BVB-Fans, wenn es dann der Umbruch ist mit einer Anzahl von x Spielern, das Grundgerüst steht, weitestgehend erstmal. Aber ich bin gespannt, wenn dann der Offensivfußball da ist, vielleicht dann auch, ne, und die Spiele dann verloren gegangen sind und dann die ersten Leute, die jetzt über die Spielweise meckern,
und dann... Ja, ich glaube, das geht in Dortmund ja auch schnell. Ich meine, deshalb begeistert er uns, der BVB uns ja auch, weil man da auch einfach, okay, du sprichst diese Woche vom super BVB, spielt alles an die Wand oder ist brutal und dann nächste Saison verlierst du, nächstes Spiel verlierst du und dann ist es wieder komplettes Gegenteil. Und das macht es ja, glaube ich, auch aus, den Standort. Das ist auf Schalke ist es genauso, das ist in Bochum genauso. Also das ist ja vielleicht dann eben auch regionsabhängig, das Ruhrgebiet und das polarisiert natürlich auch. Und das gehört dazu. Und es wäre, glaube ich, auch langweilig, jetzt, wenn wir jetzt das vergleichen würden mit Leipzig. Da hast du sowas natürlich nicht, diese Ausschläge, positiv, negativ. Und dementsprechend passt der Claim ja echte Liebe ja dann auch perfekt dahin, weil du musst halt auch viel leiden in so einer Liebesbeziehung zum BVB. Aber du hast auch viel irgendwann Grund zur Freude. Und das gehört einfach zum BVB dazu.
Werden die Dortmund-Fans nach der Weltmeisterschaft noch Freude an Nico Schlotterbeck haben? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, dass die Dortmunder Nico Schlotterbeck nicht mehr wiedersehen werden in Schwarz-Gelb.
Ja, es kommt natürlich auf die WM an, wie er spielt. Ne? Ich glaube, dass die Ausstiegsklausel natürlich nicht klar ist, das weiß jeder. Es gibt immer einen Zeitpunkt, dass ein Verein zuschlagen kann. Ich habe das auch kritisiert, dass die Ausstiegsklausel quasi zu jedem Zeitpunkt möglich ist, auch jetzt schon in diesem Sommer. Ich muss aber auch jetzt mittlerweile sagen, es war wahrscheinlich die einzige Option. Du weißt dann ganz genau, was du an Geld bekommst. Du weißt dann, zu welchem Tag X die Option abläuft oder eben auch nicht in so einem Transferfenster. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du relativ schnell dann auch zumindest die Verantwortlichen intern am Anfang der Weltmeisterschaft, denke ich mal schon. Also es wird sich nicht bis Ende Juli ziehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Schlotterbeck sagt, irgendjemand kommt oder ich bleib dann doch. Mhm. Aber klar, du musst dich drauf einstellen. Aber wenn Schlotterbeck natürlich dann geht, dann weißt du auch, dass du einen Ersatzkandidaten haben musst, der dann sicherlich auch nicht ganz so günstig sein wird.
Aber auch da werden dann mit Sicherheit auch schon die Pläne B, C und D als Alternativen in der Schublade liegen, wo man dann drauf zurückgreifen wird. Ne?
Grundsätzlich muss man ja sagen, dass du mit Benzebaini, Du hast mit Anton, der finde ich auch schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat jetzt beim BVB. Und dann eben auch mit Gadou, du hast Reggiani angesprochen. Also du hast ja schon deine Innenverteidiger im Kader. Und irgendeinen wirst du dann schon noch haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass klar die Namen schon in den Notizbüchern stehen, den du dann anrufst und sagst, okay, jetzt können wir all in gehen bei dir. Aber es ist ja jetzt nicht so, wenn Schlotterbeck wechselt, dass der BVB keine Innenverteidigung mehr hat. Ich glaube, dass auch Gadou Spieler ist, der perspektivisch ja auch kurzfristig schon viel spielen soll, weil sonst hättest du ihn sicherlich auch nicht geholt. Also da wird der BVB auch weiterhin gut aufgestellt sein.
Ziemlich, glaube ich, auch sein Hauptaugenmerk, was man bei den Transfer-Insidern so liest und hört, ist das wohl so ein richtiger Rohdiamant, der ähnlich, sag jetzt mal, vergleich mal Luka Vucevic so richtig durch die Decke gehen kann schon am Anfang der Saison, ne?
Ja, das sind ja auch so Spielertypen, glaube ich, die Niko Kovac auch aus seiner Monaco-Zeit sehr schätzt. Ne? Sehr dynamisch, athletisch, zweikampfstark und daraus kann er sicherlich einiges formen.
Mhm. Gut, dann haben wir noch eine Personalie, die wir noch besprechen können, ist im Sturm. Guirassy war ja diese Saison auch des Öfteren im Clinch mit Niko Kovac, wobei er nach außen hin immer gesagt hat, wir haben kein Problem, ist alles gut zwischen uns, chemiemäßig. Auch jetzt wieder 17 Tore in 33 Spielen, Quote, alles vollkommen okay, aber halt auch oft von der Bank gekommen. Abgangskandidat?
Ja, ich glaube schon. Also wenn du teilweise die Körpersprache von Guirassy gesehen hast in den Spielen,
ja.
Er hat es dann schon darauf hingedeutet, dass du einfach auch gemerkt hast, er sieht sich vielleicht dann doch beim Top-Verein.
Ja, ja.
Und der BVB schaut sich ja intensiv schon nach neuen Stürmern um.
Ja, ja. Ja, sein Ersatz Silva, auch, wie sagt man so schön, immer stets bemüht gewesen, hat so das ein oder andere Mal das Erfolgserlebnis gefehlt. Vielleicht kommt er jetzt in der neuen Saison dann auch nochmal so ein Step nach vorne, wo er den nächsten Schritt dann macht und sich weiterentwickelt und vielleicht noch mehr Spielzeit bekommt als in dieser Saison. Das ein oder andere Mal als Einwechselspieler dann ja auch gut performt, was das angeht. So, dann haben wir das alles durch. Notentechnisch bist du mit einer 2 gegangen? Oder?
Ja, ich würde schon eine 2 nehmen. Eine 2 minus, gerade auch mit dem Champions League aus. Hast du sicherlich schon eine große Chance verpasst.
Ja,
weiterzukommen.
Da wäre ich dann auch mit bei einer 2. Gut, und wer bei mir noch hervorgestochen ist, was positiv in der Dortmunder Mannschaft dieses Jahr ist, ist auf jeden Fall wahrscheinlich die Saison seines Lebens gewesen, Julian Riasson. Das Flankenmonster, Assistgeber auf der rechten Seite, also der Dauerläufer schlechthin. Ich habe den immer so ein bisschen mit vom Einsatzwillen her mit Conny Leimer verglichen.
Ja, er war ja in dem Sinne dann auch wirklich der beste Vorlagengeber der Bundesliga. Mhm. Und er hat natürlich dann auch vorne die Guirassy gefüttert. Und von daher ist es sicherlich jetzt auch spannend im Sommer, ob er den Markt oder den Schritt wirklich geht, nochmal zum absoluten Top-Verein. Ja, da werden ja teilweise Summen aufgerufen für Riasson.
Ja.
Das schon verrückt. Und da muss man
eigentlich sofort manche,
Briefmarke muss man drauf. Zuschlagen.
Ja, ja. Gerade auch wenn es nur Mittelklasse-Teams in England sind, aber solche Spielertypen wie Riasson sind natürlich prädestiniert dann für die Premier League auch, ne? Was das angeht. Ja, jetzt haben wir ein bisschen ausführlicher über die Dortmunder gesprochen, in der Hoffnung, dass der Fabi aus seinem kurzen Call zurückkommt. Das ist er noch nicht. Sören, lass uns doch den Fabi, die Bayern, gleich besprechen. Zweite Liga, am Ende ist es Elversberg geworden, die hochgegangen sind, und der SC Paderborn. Kommt selten vor. Ah, jetzt kommt der Fabi gerade wieder rein. Pünktlich zur zweiten Liga ist er wieder dabei.
Jawohl.
Wir haben wollten gerade die Aufsteiger ansprechen, Fabi. Der Sören wollte jetzt mal kurz vorweg, dann kannst du ja vielleicht noch deine Einschätzung zu den Aufsteigern geben für die kommende Saison.
Also meinst du, sie, die in die erste Liga aufgestiegen sind? Oder?
Genau.
Okay, dann fangen wir an mit Schalke. Ich glaube, Schalke wird in diesem Pool enden, in dem auch die Kölner, Bremer etc. Pipapo drin sind. Ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, wirklich die Erwartungen auch entsprechend realistisch einzusortieren, sowohl im Verein als auch im Umfeld. Und trotzdem glaube ich ja, dass Schalke tatsächlich, so wie die erste Liga zusammengestellt ist, durchaus gute Möglichkeiten haben wird, sich hoffentlich wieder etablieren zu können.
So, Sören, jetzt bist du als Insider der zweiten Liga gefragt zu Paderborn und Elversberg.
Also hätte uns sicherlich jemand gesagt, Elversberg kann die gute Saison aus dem Vorjahr bestätigen, hätten wir viele Fragezeichen dran gesetzt, hintergesetzt. Aber da, was Vincent Wagner geschafft hat, ich glaube, das ist wirklich wahnsinnig gut gewesen. Wieder eine Mannschaft mit vielen vermeintlichen No-Names, auch jungen Spielern. Da sieht man mal, was das ausmacht, eben auch einen klaren Plan zu haben in der zweiten Liga, um erfolgreich Fußball zu spielen. Also das war, oder ist ein Riesenerfolg. Ob es dann eben auch in der Bundesliga wirklich reicht, um konkurrenzfähig zu sein, unabhängig jetzt, was vielleicht noch im Transfermarkt in Elversberg passiert. Sie können sicherlich jetzt keine gestandenen Bundesligaspieler verpflichten. Ich denke mal, das wollen sie auch gar nicht. Aber es geht nur um den Klassenerhalt. Und ähnliches in Paderborn, auch da ein neuer Trainer gekommen. Anfang der Saison eine Mannschaft gehabt, die ja noch nicht so wirklich feststand. Auch da eine Einheit geformt. Das hat man, glaube ich, in der Relegation nochmal deutlich gesehen, für was sie stehen. Und auch da wird es in der ersten Liga nur um den Klassenerhalt gehen. So, und die Teams dahinter, ich fand es eher dann am letzten Spieltag wirklich auch schade, dass für mich nach wie vor, das habe ich jetzt auch schon tausendmal in den Folgen gesagt, für mich die spielerisch beste Mannschaft der zweiten Liga auch nicht aufgestiegen ist mit Hannover. Sie haben einfach zu viele Punkte dann gegen die kleineren liegen gelassen. Also sie konnten eben keine Führung verwalten, so wirklich. Und da muss man sagen, es ist wirklich schade. Auch für die Bundesliga, ich glaube, Hannover immer ein guter Standort gewesen. Aber jetzt sind es halt zwei vermeintlich kleinere Teams und der FC Schalke 04, die wir dann in der kommenden Saison begrüßen dürfen.
Und der Pool nächstes Jahr wird ja nicht kleiner durch die Abstiege jetzt von Wolfsburg und Pauli und Heidenheim. Also streiten sich ja auch gefühlt 10 Mannschaften um Platz 2 und 3 dann wieder. Ne? Ja. So, Fabian, Ehre, wem Ehre gebührt. Nach 6 Jahren wurde mal wieder das Double, das Minimalziel erreicht der Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Da fehlen ihm glatt die Worte.
Also sprachlos.
Sprachlos. Jetzt wollten wir ihm die Bühne bereiten, den roten Teppich haben wir ausgerollt. Hat es hier die Sprache schon verschlagen, Fabi? Scheint wieder weg zu sein, was die Bayern angeht. Also bei der nächsten Saison. Mensch, Fabian, roter Teppich. Wir warten auf dich.
Ihr behandelt mich ja wie ein Geist, glaube ich, oder? Kann das sein?
Nee,
auf die einmal ganze, wieder weg. Die ganze Zeit geredet und sagt die ganze Zeit, dass es ein sehr verdientes Double war und ich tatsächlich sagen kann, dass der einzige Wermutstropfen tatsächlich die Champions League war oder ist diese Saison, weil ich glaube, ansonsten kannst du der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Ganz im Gegenteil.
Das Einzige, was man hier negativ auslegen muss, war die Defensivschwäche, die den Trippeltraum hat platzen lassen. Kann man das so festhalten?
Ich glaube einfach, viel wurde natürlich dann, zumindest wenn man jetzt der Bundesliga die Gegentoranzahl nimmt, natürlich auch in den Wochen, wo du schon Meister warst, zwischen den Champions-League-Spielen. Ich glaube, da hast du auch relativ viele Tore kassiert gegen Freiburg, gegen Mainz und wie die ganzen Spiele dann eben entsprechend auch ausgingen. Das würde ich gar nicht so hochhängen. Und und international, ich meine, das bringt natürlich auch dann dieses Spiel oder der Spielstil von Kompany auch mit sich. Und ich finde es einfach immer nur schade in Deutschland, dass wir dann immer versuchen, irgendwo dann auch das in einer gewissen Hinsicht schlecht zu machen, was eigentlich bis zum PSG-Spiel eigentlich allen Spaß gemacht hat. Weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, es hat am Ende einfach Kleinigkeiten gefehlt, Tagesform an dem Tag des Rückspiels. Vielleicht auch manchmal in der einen oder anderen Situation die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. Und so ist es dann im Fußball eben nun mal, dass es dann nicht reicht. Und dann muss man sagen, im ersten Jahr hat er einen Titel geholt, im zweiten zwei. Dann würde er im dritten wahrscheinlich 3 holen.
So einfach ist es. Das kommt auf jeden Fall auf die steile Thesenliste für kommende Saison, jetzt schon bei Fabi. Aller guten Dinge sind 3. Ja, was das angeht. Fabi, vorausblickend auf den Transfersommer. Größten Baustellen, Außenverteidigerposition?
glaube tatsächlich, du brauchst einmal Außenverteidiger, eine. Ich würde eher bevorzugt sogar links Außenverteidiger und einen Flügelspieler. Und ich glaube, ansonsten bist du eigentlich recht gut besetzt.
Also gar nicht großartig das Portemonnaie aufmachen und 60 plus ausgeben für ein Kane-Backup oder beziehungsweise einen offensiven Flügelspieler. Oder wird das das Preissegment sein, wo die Bayern nur nachgucken werden oder müssen?
Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich beides müssen auch, klar. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie du den einen oder anderen letztendlich oder wer gehen wird. Du hast ja ein paar Leihspieler, die zurückkommen, Nübel unter anderem, Palinja. Und wenn du die zu einem vernünftigen Preis doch noch abgeben kannst, dann ändern sich die Vorzeichen natürlich wiederum ein bisschen. Aber ich glaube, der Bedarf ist nicht wirklich so groß bei den Bayern. Nee,
das stimmt. Welche Schulnote haben wir denn bei dir, Fabi, bei den Bayern?
Ich habe eine 2.
2 mit Sternchen? Mit den ganzen Rekorden, die sie eingefahren haben?
Ja gut, das muss man nicht übertreiben. Tatsächlich, so, ich würde es bei einer 2 belassen. Tatsächlich, okay. Nee.
Okay. Und dann steht da noch eine sehr richtungsweisende Vertragsverlängerung im Raume, wie die Bayern wirklich teuer zu stehen kommen kann. Wenn man so mit Hinblick auf die Musiala und Davis-Verlängerung schaut, könnte es bei Michael Olise brutal teuer werden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich eigentlich super entspannt, weil ich glaube schon, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt, dass er im Moment in der Mannschaft spielt, wo er theoretisch vieles bis alles gewinnen kann. Er hat einen Trainer, glaube ich, der sehr auf ihn abfährt und umgedreht genauso. Und ich glaube auch, dass der FC Bayern in der Lage wäre, ein Gehalt zu bezahlen, was es wo es wenig Vereine gibt in Europa, die das genauso tun könnten. Ja. Also ich habe jetzt im Moment akut keinen Verein, wo ich sagen würde, der ist im Gesamtpaket so viel besser für ihn und besteht ein Risiko, dass er geht. Oder seht ihr das anders?
Sören, du gerne?
Nein, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ob er das überhaupt will, zum Beispiel zu Real Madrid zu gehen, da musst du dich natürlich dann nochmal einen ganz anderen Konkurrenzkampf stellen, da hast du einen ganz anderen Druck. Also ich glaube, dass er sich wohlfühlt, ist ein Riesenfaktor einfach auch in München, dass er da einen richtig guten Stellenwert hat, auch eine gute Bindung zu Vincent Kompany. Und muss er unbedingt nach England zurück? Ich glaube nicht. Von daher sehe ich es jetzt auch nicht, dass er jetzt den FC Bayern verlassen sollte.
Mhm. Gut. Und mit Harry Kane und Michael Olise haben die Bayern auf jeden Fall zwei Kandidaten, die auf der Shortlist dann für die Ballon d'Or-Nominierung stehen sollten. Ne? Mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft, je nachdem, ob da noch ein Titel dazukommen sollte, kann eigentlich an den beiden auch kein Weg dran vorbeigehen, Fabi. Ja. Oder meinst du, Fabi, da gibt es noch andere Kandidaten? Ich blicke da Richtung Paris eventuell. Da will ich mit uns sprechen, Sören, glaubst du das?
Nee, ist schwierig heute. Die Verbindung, wahrscheinlich nähert er sich der deutschen Grenze an oder ist schon drüber. Da ist das mit der Internetverbindung natürlich ein bisschen schwierig.
Vor allem, je häufiger der Fabio aus dem Call rausgeht, desto schwieriger wird das hinterher, alles zusammenzuschneiden.
Alles gut, bin wieder da.
Ja, du bist wieder da. Ich habe gerade schon gesagt, das wird immer komplizierter. Je öfter du rausgehst, wird das hinterher umso schwieriger, deine Tonspur richtig zu vertonen, hör mal. Michael Olise und Harry Kane, Fabi, die beiden Topspieler im Ballon d'Or-Bereich, die man auf jeden Fall auf der Shortlist haben sollte.
Ich glaube, sie werden auf der Shortlist sein, aber ich glaube, es ist aufgrund vielerlei Gründen unmöglich, als Bayern-Spieler den Ballon d'Or zu gewinnen. Machen wir uns nichts vor, als deutscher Bundesligist. Da müsste schon außergewöhnlich viel zusammenkommen, dass wir einen Ballon d'Or-Gewinner stellen dürfen.
Also ich gehe davon aus, sollte Arsenal die Champions League gewinnen, könnte ich mir ein bisschen mehr Hoffnung machen, weil dann halt kein PSG-Spieler da was gewinnen könnte. Aber halt die Franzosen musst du auf der Liste haben, ne? Oder ein Vitinha eventuell auch noch, ne? Es gibt so einige Kandidaten. Die Weltmeisterschaft wird halt viel mit reinspielen, gehe ich von aus.
Ja, aber das hast du ja damals auch bei Lewandowski gesehen. Mhm. ja, ich glaube zweimal eigentlich normalerweise hätte er es verdient gehabt, da ist es nicht geworden und dann hat man irgendjemand anderen immer noch irgendwie vorangestellt, also ganz schwierig.
Ganz schwierig. Gut, Fabi, dein Spieler der Saison bei den Bayern?
Boah, schwierig, ehrlicherweise. Ich glaube, wer hat am meisten Spaß gemacht? Also ehrlicherweise, du kannst Easy nehmen, du kannst Kane nehmen, du kannst Karl nehmen, der den Durchbruch geschafft hat, darf man auch nicht vergessen. Oh, ich gehe mit Kane, komm, okay. Das ist aber einfachste. Okay.
Gut, Sören, bei dir?
Schließe ich mich an.
Okay.
Lebensversicherung,
ja, denke ich auch. Gut. So, Jungs, und dann, wir haben lange darauf hingefiebert, jetzt ist es soweit, die Elf der Saison. Wen haben wir gewählt? Wer ist in unserem Team? Und ich würde vorschlagen, ich starte mal mit Fabis Torwart. Fabi, möchtest du zu deinem Torwart was sagen?
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Provokation war oder ob das
Sarkasmus war. Nein, um Gottes Willen, nein. Wonach bist du gegangen? Wo hat er dich überzeugt?
Also, okay. Also, ich bin erstmal danach gegangen, dass aufgrund der Saison der Bayern es natürlich schwierig war, weil fairerweise haben wir ja die Regelung maximal 3 Spieler pro Verein und ich glaube, diese Saison wäre bei mir ein paar mehr Bayern letztendlich auch in der Elf des Jahres gewesen. Musste mich dann bei den Torhütern, habe ich mich dann einfach so ein bisschen notentechnisch auch am Kicker orientiert und wollte natürlich den Vizemeister auch in meiner Elf des Jahres vertreten haben und deswegen habe ich die Konstante aus der BVB-Elf genommen, der durchaus, zumindest würde ich sagen, eine ordentliche bis gute Saison gespielt hat. Und habe mich dafür für Gregor Kobel entschieden.
Sehr gut. Sören, bei dir ist es?
Gregor Kobel geworden. Oh, okay. Gehe ich auch mit. Sicherlich eine Top-Saison gespielt, wenn man den Fehler in Bergamo gegen Bergamo rausnimmt. Für mich ganz klar, ich glaube 15 Pflichtspiele ohne Gegentor, Rekord von Roman Weidenfeller eingestellt. Von daher für mich Torwart des Jahres auf jeden Fall.
Okay, ich habe, weil er seiner Mannschaft eigentlich so das eine oder andere Mal den Hintern gerettet hat, auch 13 Mal zu 0 gespielt hat, auch fast 50% Großchancen vereidelt hat, gehe ich mit Nicolas von Gladbach. Etwas überraschend, Mannschaft jetzt nicht unbedingt so super performt, aber er als einzelner Spieler schon einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Rechter Verteidiger, da kann ich vorwegnehmen, Fabi, haben wir beide den gleichen Spieler.
Dann darfst du was dazu sagen. Diese.
Wladimir Kufal, ja, der Nachfolger für Kadaşabek in Hoffenheim, ein wirklicher TSG-Glücksgriff, kam ablösefrei. Auch nur, weil vorab sich zwei andere TSG-Verteidiger mit Maschida und ich weiß gar nicht, wer es noch war, Haidani, glaube ich, verletzt hatten, Kufal dann gekommen, rauf und runter, Konstanz, Einsatzwillen, Flankengott, also für mich Kufal. Und bei Sören ist es?
Steht auch auf meiner Liste, ich habe 3 Spieler gehabt, Leimer, klar, der ist natürlich komplett immer hin und her geschoben worden, Kufal, aber auch, wenn man natürlich mit einer Viererkette spielt, Ryerson. Oder Ryerson. Wir haben das schon angesprochen, bester Vorlagengeber der Bundesliga, aber ich gehe gerne mit euch.
Okay, und dann denke ich mal, dass wir einen Spieler dabei haben, den wir alle drin haben, der beim HSV spielt.
Buschkewitsch.
Also ich glaube,
selbsterklärend,
brauchen wir nicht viel drum herum reden. Dann kann ich bei uns, habe ich ohne abzusprechen, der zweite Innenverteidiger, der so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, auch was Julian Nagelsmann angeht, der sich aber seit Jahren, ja und jetzt wahrscheinlich die beste Leistung seiner letzten Jahre abgerufen hat, Matze Ginter.
Habe ich auch.
Hast du auch?
Ja.
Oh, das ist ja selten. So, und dann kommt die Linksverteidigerposition. Fabi, kann ich vorwegnehmen, hatten auf links gesetzt. Zumindest würde er da ja aufstellungstechnisch des Öfteren positioniert, nimmt im Spieler natürlich einen deutlich offensiveren Part ein. Grimaldo hat Fabi genommen.
Habe ich auch.
Hast du auch?
Okay. Also ja. Linksverteidiger, muss ich sagen, ist mir richtig schwer gefallen, da überhaupt eine andere Alternative zu finden außer Grimaldo. Also war, glaube ich, aus meiner Sicht mit der prägendste. Klar, er ist jetzt nicht der klassische Linksverteidiger, aber für mich also alternativlos eigentlich.
Okay, ja, man hätte vielleicht noch David Raum mit reinnehmen können. Ne?
Ja.
Und ja gut. Fabi, defensives Mittelfeld bei dir. Du spielst, wie ich das sehe, mit zwei Sechsern.
Klar, altmodisch, oder?
Gar kein Problem. Sind wir auch flexibel. Wen haben wir?
Ich habe Angelo Stiller.
Mhm. Stiller.
Ben Stiller. Stiller. Ja. Angelo Stiller.
Ja.
Und den Leipziger Baumgart habe ich mit reingenommen.
Haben wir gerade auch noch erläutert, Sören und ich, Baumgartner eigentlich so mit die beste Saison in Leipzig gespielt dieses Jahr. Ne?
Ja.
Obwohl, glaube ich, nicht unbedingt Sechserposition. Ne? Eher ein bisschen offensiver, wurde dann wahrscheinlich ein bisschen eng bei Fabi, was die Offensive angeht.
Ja, ich habe ja dann Probleme vorne drin.
Ja. Okay. Gut, ich habe auch Stiller mit auf meiner Liste, habe allerdings auch Jens Day von Bremen, weil er extrem wichtig für die Bremer war und bei der Hoffenheim fürs Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive Leon Aftulau, den Schweizer, genommen. Auch extrem wichtig fürs TSG-Spiel. Bei dir, Sohn?
Ja, ich habe zwei ganz andere Namen. Ich habe einmal, da werdet ihr sicherlich nicht drauf kommen, Kai Schusano von Mainz 05. Ich glaube, auch komplett unterm Radar, aber ja, brutal wichtig im Zentralmittelfeld bei den Mainzern gewesen.
Mhm.
Und daneben ein Spieler, der laut Julian Nagelsmann nur einen Schritt von einem Weltklasse-Mittelfeldspieler entfernt ist.
Metscher.
Felix Metscher.
Okay. Ja, da müssen wir gleich wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Okay, gut. So, und dann, Fabi spielt mit drei Offensiven und einem Stürmer. Und da hat er unter anderem seine drei Bayern-Spieler verballert.
Ja, ganz klar. Also da kann ich nicht drumherum. Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane. Mhm. Und ich habe den besten deutschen Torschützen noch mit dazu genommen, Dennis Undaff hinter Harry Kane.
Okay. Also Olise, no brainer, Kane eigentlich, glaube ich, auch. Und ja, was die linke Seite angeht, ja, Sören, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe jetzt nicht zwischen links und rechts unterschieden, aber ich glaube schon, dass du einen Diomande noch mit reinnehmen musst. Ich habe auch noch Levening und Elmala aufgeschrieben, wobei ich natürlich, also klar, man muss mit Olise habe ich auch, da musst du mitgehen, Diomande. Und dann beim dritten bin ich offen.
Mhm. Okay,
Olise. Ansabi, der ist auch noch gegeben, oder?
Ja, stimmt, ja.
Wen?
Mansambi aus Freiburg.
Im offensiven Bereich dann, okay. Ja. Da habe ich, was die Offensive angeht und die Stats angeht, habe ich den ewigen André Kramaric, 14
ja,
Tore, 6 Assists auch wieder dieses Jahr. Lebensversicherung für die Hoffenheimer auch wieder zweistellig dieses Jahr. Ja, und wenn du danach gehst, für den Verein allgemein, fürs Team wichtig, hättest du auch noch eine Vieira zentral nehmen können. Ne? Auch extrem viel für den HSV gemacht. Das war's dann mit unserer Elf der Saison. Waren wir ja dieses Jahr wirklich auf vielen Positionen, aber es gab auch wenige so richtige Überflieger. Ne? Also die Positionen waren weitestgehend, Fabi, doch schon relativ klar dominiert. Ne?
Ja, muss man sagen. Definitiv.
Gut, Fabi, du hast noch ein paar Kilometer vor dir. Das heißt, du hast auch noch ein bisschen Gesprächszeit für uns übrig. Ne?
Ja, wahrscheinlich doch ein bisschen, ja.
Okay, komm, wir haben es ja gesagt. Julian Nagelsmann hat den Kader nominiert. Wir gehen jetzt mal blockweise durch. Die vier Torhüter, Fabi.
Ja, offiziell sind es ja nur drei. Hier kann ich null nachvollziehen. Die Zusammenstellung, die Nominierung von Manuel Neuer, für mich eigentlich auch totaler Käse, um es mal so auszudrücken. Finde ich, ist schon eigentlich ein Indiz dafür, dass das Leistungsprinzip doch nicht in jedem Mannschaftsblock oder auf jeder Position der ausschlaggebende Grund war, ob jemand mitfährt oder eben nicht. So viel kann ich dazu sagen.
Gut. Sören, bei Jonas Urbich kann ich nur sagen, also ich wäre als Trainingsspieler wäre ich auch ohne Probleme mit nach Amerika geflogen.
Das bringt, also, ja, für ihn persönlich bringt es natürlich einen weiter. Aber ich fand das Argument jetzt zu sagen, ja, okay, wir können nicht mal eben jemanden nachnominieren, beziehungsweise der ist nicht mal eben innerhalb von 2-3 Stunden da. Das ist klar, aber das geht ja für sämtliche Positionen. Also von daher. Ja, ich glaube, er hat schon damit, oder da ist jetzt mit reingeflossen, dass du halt auch vielleicht nicht davon ausgehen kannst, dass Manuel Neuer komplett durchhält. Und dass du dann halt deshalb jetzt schon mal einen vierten Torwart einfach mitnimmst. Ne?
Ja, sieht man ja mit dem Hinblick aufs Länderspiel jetzt am Sonntag gegen Finnland. Da wird ja Oliver Baumann auf jeden Fall zwischen den Pfosten stehen, weil die Wade Ja, weil man kein Risiko eingehen will, heißt aus Kreisen des DFB. Ne? So, Defensive, Fabi. Unterm Strich hat man eigentlich die Spieler mitgenommen, ja, um die man nicht drum rum kam, oder?
Ja, ist jetzt, glaube ich, wenig Überraschung dabei. Im ersten Moment, im zweiten Moment sage ich dann doch schon, weil es gab einen Jan Bissek, der für mich eigentlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Verteidiger ist, den es im Moment gibt in Europa. Du hättest theoretisch auch noch fürs Mannschaftsgefüge auf einen Matthias Ginter setzen können, im Vergleich zu einem Antonio Rüdiger.
Ja.
Also es sind, ne? Ja, auch, aber wie oft musst du irgendwas falsch machen? Aber gut, das ist auch ein Thema, das ist müßig, darüber zu diskutieren. Er sitzt auf so einer Bühne in Herzogenaurach und spricht hier von Teamspirit und Teamgeist. Und ja, und dann schaust du dir das Torwartteam an und dann schaust du dir die Charaktere an, letztendlich, die sonst noch mit dabei sind. Leistung gilt nicht. Ja, also wie gesagt, auch hier kann ich nur teilweise sagen, ich hätte es anders gemacht. Ich weiß nicht, ob es besser gemacht hätte oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Er ist Bundestrainer, er hat mehr Einblicke. Aber für mich Bissek nicht mitzunehmen, ist ein Skandal.
Okay.
Nur hat er in Deutschland nicht den Namen und keiner spricht drüber.
Dann haben wir noch Malik Thiaw, 33 Mal Startelf unter anderem. Hatte ich bis gestern gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er den auch nominiert hat. Ja, auch die gute Saison, die konstant auch belohnt worden, was das angeht. Sören, bei dir noch jemand, der fehlt? Ansonsten können wir mal kurz die Viererkette durchgehen, die dann wahrscheinlich hier spielen lassen wird.
Ja, nee, wüsste ich jetzt nicht. Also defensiver Block finde ich klar wenig Überraschung irgendwie.
Kimmich rechts, Raum links und dann geht es eigentlich nur, glaube ich, um die beiden Innenverteidiger.
Schlotterbeck.
Und Tah wahrscheinlich, ne?
Ja, ja.
Das sollte dann eigentlich fest sein. Gut. Gut, defensives Mittelfeld haben wir dann unter anderem Pavlovic, Metscher, Goretzka. Ja. Den haben wir noch.
Dann schon auf.
Ja, Amiri ist eher offensiv, ne? Das wäre es dann eigentlich schon. Fabi, da auch eigentlich keinen, den er vergessen hat. Oder hättest du da eventuell noch jemanden auf dem Schirm gehabt?
Also im defensiven Mittelfeld jetzt, klar, du habt Angelo Stiller vergessen.
Noch, genau, genau.
Der wird, denke ich, tatsächlich auch von Anfang an spielen, würde ich mal behaupten. Also vom Spielertyp her steht er ja da drauf. Auch jemand, der so ein bisschen spielerisch die Fäden zieht.
Oh, okay. Also meinst du eher Stiller und Pavlovic?
Ich glaube zumindest wäre das für mich die ersten beiden, weil die anderen sind eigentlich tatsächlich für mich eigentlich eher die klassischen Spieler, die das Körperliche mitbringen. Mhm. Und ich glaube schon, dass er nach wie vor davon überzeugt ist, dass Deutschland die Mannschaft ist, die im Ballbesitz spielbestimmend sein wird.
Ja.
Von daher, ja, was heißt, gab es was Besseres oder gibt es was Besseres? Ich glaube schon in der Hinsicht, dass du vielleicht Kimmich dann doch eher bei der WM im zentralen Mittelfeld hättest aufstellen können, weil ich mich nach wie vor daran erinnere, dass wir auch Weltmeister mit einem Benedikt Höwedes als Rechtsverteidiger geworden sind. Und ich durchaus, glaube ich, eher jemanden rechts hinten, jemanden anderen die Chance gegeben hat. Aber auch hier am Ende, wer bin ich, um ihm irgendwas abzusprechen an Fußball-Sachverstand?
Einer von 80 Millionen und mehr, ne?
Genau.
Genau, gut. Die Offensivreihe, Sören, was die Nominierung angeht, schon Amiri dabei, Neveling dabei, Sané mit dabei, auch einer von deinen Herzensspielern, ein Lennart Kahl mit dabei, ein Said El-Mala nicht nominiert, ein Chris Führich nicht nominiert, ein Tris Zoldi nicht nominiert.
Ja, ich glaube, du kannst natürlich die Namen jetzt durchgehen. So, aber wenn du jetzt zum Beispiel hättest du El-Mala nominiert, dann wäre vielleicht ein Kahl rausgeflogen, weil an Sané scheinbar ja Julian Nagelsmann, egal was passiert, egal wie er spielt, immer festhält. Ja, ich glaube, er hofft einfach, dass so ein Sané dann in irgendeinem Spiel mal diesen Moment hat, einfach um durchzubrechen. Im Endeffekt auch da, ich muss sagen, es sind nicht die Riesenüberraschungen. Das muss man einfach klar sagen. Vielleicht haben wir auch nicht mehr diesen Weltklasse-Flügelspieler. Julian Nagelsmann lässt ja auch in dem Sinne nicht so spielen, einen klassischen Flügelspieler. Gerade eben, wenn dann auch ein Kimmich in die Zentrale gerückt, offensiv. Also es ist, ja, es ist erwartbar gewesen. Einzige Überraschung ist es dann halt dann vielleicht doch Sané, aber da war es klar, dass er daran festhält. Und im Sturm, glaube ich, ja, haben wir mit Woltemade ja dann die Nummer 9. Wir haben mit Undav die spielerische Option. Also ich fand, das waren jetzt nicht mehr so große Überraschungen im offensiven Block.
Hatte ich mit Fabi. Das ist eine ganz schöne Rumpeltruppe.
Wir hatten es ja die Woche auch schon, Fabi. Ich meine, Füllkrug im Kleindienst konntest du einfach nicht mitnehmen aufgrund der Leistung. Ne? Ja. Auch wenn du diese Art von Spielertyp nicht hast. Aber Julian Nagelsmann, wissen wir ja, ist ein totaler Fanboy von Kai Havertz. Ne, da rückt er, glaube ich, in keinster Weise von ab, jetzt am Samstag, Sonntag schon, weil Kai Havertz ja noch das Champions-League-Finale spielt mit Arsenal. Und ansonsten ja, sollte die drei Offensivreihe wahrscheinlich Wirtz, Musiala und dann geht es wahrscheinlich um die rechte Seite. Ne? Ob er da dann einen Leveling spielen lässt oder so.
Ja, ja. Kannst nur vielleicht froh sein, dass das Turnier dann irgendwann relativ früh vorbei ist. Nicht, dass man noch irgendwann mal nachts um 3 aufstehen muss, um den Spiel zu sehen.
Also Sören, du hast gerade noch am Anfang vor der Folge noch gesagt, Euphorie. Jetzt hast du Fabi gehört. Weißt du, wie es um die Euphorie bestellt ist derzeit?
Naja, aus beruflichen Gründen beschäftige ich mich ja auch zum Beispiel mit der Schweizer Nationalmannschaft oder auch mit der niederländischen. Ich war jetzt lustigerweise vor ein paar Tagen in den Niederlanden. Da sind schon viele, viele Städte wirklich auch richtig geschmückt mit orangenen Fahnen. Also da siehst du wirklich das EM-Fieber, so was man aus der Schweiz mitkriegt, da herrscht auch Euphorie. Also in diesen Ländern muss man sagen, also die freuen sich schon drauf, aber hier hat man wirklich das Gefühl, dass ja, also dass nur die Hardcore-Fans sich wirklich auf die Weltmeisterschaft freuen. Aber ich denke mal, wenn es losgeht, dann auch in 2 Wochen, 3 Wochen.
Also ja, ich kann ja nur sagen, was ganz krass hier einschlagen wird. Ich kann nur jedem empfehlen, sich mal die Mannschaft von Ecuador anzugucken und sich auch mal anzugucken, wo Ecuador in der WM-Qualifikation geendet war und wer da alles aufläuft. Ja. Das ist keine Mannschaft, die du im Vorbeigehen 3-0 schlägst.
Auf keinen Fall.
Ja. Dann hast du dazu noch hier die Elfenbeinküste. Ich wage mich vielleicht nur ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, aber auch das ist ein Spiel, wo ich sage, auch hier mit der Mannschaft, mit dem Leistungsvermögen, was man in den letzten Monaten gesehen hat, ist das auch keine klare Nummer. Und das einzige Gute für die deutsche Nationalmannschaft ist, dass du am ersten Spieltag wahrscheinlich 8-0 gegen Curaçao gewinnst und als Gruppendritter eine Garantie hast, zumindest in die K.O.-Phase zu kommen.
Aufgrund des besseren Torverhältnisses dann, ja.
Aber es ist so.
Es sind ja
guckt
alles,
euch mal die Mannschaften an.
Gebe ich dir recht, es sind ja auch einfach Mannschaften, die gerade was das Körperliche angeht, die Spielweise, ne, diese Robustheit, dieses Aggressive, das haben wir als deutsche Nationalmannschaft ja einfach nicht, diese Art und Weise.
Für diese Nation, das ist das Größte, was es gibt, auf dieser Bühne zu spielen. So, das muss man einfach sagen. Und bei uns ist das ja schon so, dass einige Spieler vielleicht nicht mit derselben Überzeugung, ich würde es gar nicht allen absprechen, aber sicherlich auch einige Fälle dabei sind, wo man sagt, okay, ist es jetzt wirklich wert, dass ich hier 110, 20, 30% gebe? Aber diese Mannschaften, wie Fabi aufgezählt hat, afrikanische Mannschaften, südamerikanische Mannschaften, für die ist es das Größte, was es gibt, die können ihr ganzes Land einfach stolz machen. Und die gehen da mit einem ganz anderen Ehrgeiz rein. Und das hat in die letzten Jahre ja immer schon bewiesen, dass täuscht dann auch über vielleicht mangelnde Qualität hinweg.
Das ist
und zudem muss man sagen, die Elfenbeinküste haben auch einige Spieler, die wirklich auch top sind. Also wenn das zusammenkommt, wie gesagt, wir gehen da jetzt nicht als klarer Gruppenerster durch.
Dann wären wir wieder bei dem Thema Mentalität check Qualität.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Deswegen, siehe Marokko bei der letzten Weltmeisterschaft, da ist einiges möglich. Jungs, irgendwelche Geheimfavoriten, die ihr auf der Liste habt, bei mir sind es ganz weit vorne auf jeden Fall die Norweger.
Ui. Ja. Boah. Schwierig.
Ich bin schwierig. Wer für eine Überraschung gut sein könnte, wäre Marokko, glaube ich, wieder dieses Jahr. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, ist am Ende für mich ganz eindeutig Frankreich. Guckt euch den Kader an. Ja. Das ist Wahnsinn. Und wenn ich jetzt sozusagen mein Deutschland-Trikot zur WM, wenn ich es ausziehen darf nach dem Ausscheiden und für eine andere Mannschaft sein würde, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür werden mich nicht viele jetzt mögen für die Aussagen, aber meinem alten Kumpel Cristiano Ronaldo in Portugal fände ich auch echt richtig coole Sache. Ich würde es ihm gönnen. Ich finde auch die portugiesische Mannschaft an sich hochinteressant. Ja. Paar richtig geile Spieler drin. Freue ich mich auch drauf. Und das wäre so ein Land, wo ich es einfach gönnen würde, tatsächlich.
Um es mal so auszudrücken. Amerika, eigentlich Argentinien, letzte Turnier mit Messi und Ronaldo, kannst du wirklich nur hoffen, dass die beiden auch lange mit im Turnier dabei bleiben. Ne?
Ja, ich glaube, Sören war ja noch für die Österreich, oder?
Na gut, da bin ich mal gespannt, was sich Ralf Rangnick einfallen lässt. Der ist ja auch immer gut dafür, dass man wirklich auch eine Mannschaft sieht, die wirklich auch überraschen kann. Aber ja. Fabi hat es angesprochen, Frankreich, Spanien, das sind die Teams, die zu schlagen sind.
Vielleicht noch? Oder meint die Engländer eher nicht? Waren ja auch ein paar sehr interessante Spieler, die Thomas Tuchel ja nicht nominiert hat, ne?
Phil Foden, ich glaube, die haben den falschen Trainer, ja.
Okay.
Ich glaube, der falsche Trainer, um eine WM zu gewinnen, um ganz ehrlich zu sein.
Ich bin echt mal gespannt. Also übernächste Woche Donnerstag geht es dann los. Zwei Länderspiele haben wir jetzt noch bei den Deutschen, in Finnland und die USA. Fabi, Sören hatte schon gefragt, ob wir während der WM aufnehmen. Vorschlag wäre es gewesen, nach der kompletten Vorrunde ein Fazit zu ziehen.
Ja, würde ich auch sagen. Kann es kaum erwarten. Die Demokratische Republik Kongo gegen Aserbaidschan.
Nee, 100%. Dein Topspiel war doch, glaube ich, was war es nochmal? Brasilien, Irak, Iran, irgendwas?
Brasilien, Irak gibt es, glaube ich, aber Kongo spielt ja auch mit. Die Kapverden spielen auch mit.
Haiti nicht zu vergessen.
Ach,
ohne uns jetzt irgendwelche Länder lustig zu machen.
Nein, aber klar. Nach der Vorrunde auf jeden Fall, ist ja ein Muss, oder?
Ja, ich denke schon. Gucken wir mal, wie viele Spiele wir dieses Jahr verfolgen werden. Soll ja auf jeden Fall morgens immer eine schöne Zusammenfassung geben bei dem einen oder anderen Anbieter, der es überträgt. Und da müssen wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich nicht um jedes Spiel dann die Nächte um die Ohren schlagen. Ne?
So sieht es nämlich aus.
Gut, das heißt, wir machen weiter. Ruhen uns jetzt erstmal so gute, ja, locker 3 Wochen, fast 4 Wochen aus wahrscheinlich, bis die Vorrunde dann komplett durch ist, ne?
Ja.
Könnte ja gut hinkommen, ne? Gut. Dann hat mich sehr gefreut, jetzt längste Folge, jetzt sind wir bei fast einer Stunde 50.
Schön.
Hat sehr viel Spaß gemacht, die Saison wieder mit euch Jungs.
Auf jeden Fall.
Fabi, dir wünsche ich noch eine gute weitere Fahrt nach Hause.
Vielen lieben Dank. Viel Spaß beim Champions League-Finale morgen. Genau.
Jungs, Tipps noch, bevor wir es vergessen.
Arsenal.
Arsenal, okay.
Ich sage 1-0.
Was hat er jetzt gesagt? 1-0?
So ein schlechtes Spiel.
Paris Saint-Germain.
Paris.
Ah, 1-0 Paris, okay. Und du, Sören, Arsenal regulär oder Verlängerung?
Ich würde sogar von einem 3-1 ausgehen.
Wow, okay. Also setzt du da wieder einen 10er oder so?
Ja.
Okay. Ich denke, PSG wird das machen mit einem 2-0. Gut, in diesem Sinne, lassen wir uns mal überraschen. Jungs, habt eine schöne, erholsame Fußballerfreie Zeit und wir hören uns dann nach der Vorrunde. Macht es gut.
So machen wir es. Tschüss.